Wir sind der Münchner EHC. Der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast. Wir laden tatsächlich zum Jubiläumsstammtisch Folge 100. Und heute ist wirklich alles besonders. Kann man das so sagen, liebe Stammtischgemeinde?
Ja, aber hallo und 100, Wahnsinn. Endlich ist es soweit.
Ja, lange haben wir darauf hingearbeitet. Der Sebi ist auch schon voller Erwartung, wenn ich das nach rechts gucke.
Ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt mitmache oder einfach nur zuhöre und das Event genieße.
Ja, heute ist wirklich alles besonders. Es ist Samstag, früher Nachmittag. So früh haben wir, glaube ich, noch nie aufgezeichnet. Wir sind mal ganz woanders. Wir sind nämlich im Herrschaftszeiten, im Paulaner im Tal, im ersten Wirtshaus-Podcast-Studio der Welt. Ich finde es auch angemessen, dass wir hier sind, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann haben wir lange überlegt, Podcast-Folge 100. So ganz alleine feiern wollen wir nicht. Und dann haben wir einfach einmal jemanden gefragt, wo wir wissen oder glauben zu wissen, dass er ein treuer Packmas-Podcast-Stammtischhörer ist. Und ich glaube, wir hatten recht. Wir hatten ihn schon einmal kurz dabei und heute freuen wir uns, dass er eine ganze Folge mit uns am Stammtisch verbringen wird. Wir begrüßen ganz herzlich den Managing Director Sports von Red Bull Eishockey und wahrscheinlich das Gesicht des Münchner Eishockey-Kosmos, Christian Winkler. Ich grüße dich.
Vielen, vielen Dank. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
Danke.
100 Serien ist ein Brett. Ja. Und ich bin stolz, heute Gast sein zu dürfen. Ja, weil ich meine, die Gäste zu seiner Geburtstagsfeier, die lappen sich ja schon eigentlich immer selber ein. Und freut mich, Teil eurer Geburtstagsfeier zu sein.
Dann vielleicht gleich mal die erste Frage in der Hinsicht. Was macht für dich erstmal einen guten Stammtisch aus?
Ja, das Wichtigste sind die Leute beim Stammtisch. Das ist mir das Allerwichtigste, dass da Leute sind, mit denen ich mich gern umgebe. Und dann ist für mich wichtig, dass gute Themen gibt, ja, dass man, weil dann geht man gern hier, dass man diskutieren kann, dass man einmal streiten kann, aber beim nächsten Mal alle wieder kommen. Also das sind, glaube ich, schon so wichtige Dinge. Und natürlich, dass es ein gutes Bier gibt, ja, am besten ein Hacker oder ein paar Leine, ja, und eine schöne Brotzeit, das gehört eigentlich dazu zum Stammtisch.
Die Brotzeit müssen wir leider dann später machen. Weil wenn wir jetzt anfangen hier zu knuspern, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen anstrengend. Was wir aber können, einmal anstoßen auf diesen Jubiläumsstammtisch, weil ich glaube, das haben wir uns alle verdient.
Happy Birthday.
Happy Birthday.
Hoffentlich singt jetzt keiner.
Ich wollte auch noch Glückwünsche loswerden. Und zwar, Christian, auch an dich einen Glückwunsch. Du darfst jetzt endlich mit dem Auto in die Arbeit fahren. Weil jetzt bist du ja 18 Jahre da. Und das müsste jetzt ziemlich auch genau passen von der Zeit her, oder? Im Juni, oder?
Jetzt warte mal.
Mai oder
ja,
Juni?
Ja, Mai. Im Mai war es, ja. Ja, im Mai.
Volljährigkeit beim Eishockey.
18 Jahre. Okay. Jetzt. Muss jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so auf dem Schirm. Ja. Aber wenn du das sagst, dann glaube ich da.
Der Sebi recherchiert das immer gut, gell, Sebi?
Und ja, 18 Jahre. Ja, der Fischer Auto fahren, stimmt. Ja. Und ein Lorfurt geht, glaube ich, gell?
Oder? Ja.
Und dann gleich da her.
Und dann einen Absacker darfst du jetzt auch trinken, tatsächlich.
Ja, Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn. Ja. Wir haben halt ganz, ganz viele Premieren. Nein, also es ist wirklich, es ist auch mal wieder was anderes, weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass die meisten unserer Folgen werden remote aufgezeichnet. Ne? Jeder in seinem, nennen wir es mal, Home-Studio, / Wohnzimmer.
Ja, so hat das Ganze wahrscheinlich auch gestartet. Oder? Ich meine, das war ja in einer Zeit, wo es gar nicht anders möglich war.
Genau, vielleicht ein ganz kurzer Recap. Es war tatsächlich so, die Saison 1920 abgebrochen. Und die Radiokollegen hier, Sebi und Egel, Gilbert fehlt ja heute leider, Grüße da in den Urlaub. Ihr hattet plötzlich keine Spiele mehr zu übertragen. Ihr konntet nicht mehr über Eishockey reden.
Sauber Fahrt war es, ganz ehrlich. Und dann hockst du den ganzen Tag daheim. Und dann kam Gott sei Dank diese, im Nachhinein muss ich sagen, Wahnsinnsidee zustande.
Wir hatten die Idee gehabt, wenn ich fragen darf.
Das war eigentlich Gedankenübertragung, wenn man es mal ganz genau nimmt. Also ich kann jetzt von meiner Seite sagen, dass mich Podcast vorher schon so ein bisschen fasziniert haben, weil ich mir gedacht habe, das hat was. das hat sich dann so ein bisschen verstärkt über während der Corona-Zeit. Du hattest ja plötzlich viel Zeit zu Hause und dann hört man sich plötzlich ein paar Sachen an und denkt sich, ja, gibt ja auch durchaus einige Angebote für Eishockey-Fans in Deutschland. Und irgendwie war dann aber auch so dieses, ja, München haben wir irgendwie nichts. Und dann habe ich mich mal mit dem Sebi in Verbindung gesetzt. Und der Sebi hat dann gesagt, ihr hattet diesen Gedanken auch schon.
Ja, nein. Also ich hatte vorher überhaupt keinen Kontakt zu Podcasts.
Ja, dich habe ich einfach nur so dazu
verhaftet.
Aber es war, wenn ich mich recht erinnere, mit dem Gilbert und ich, wir haben uns da kurz unterhalten und dann haben wir eigentlich so auf den Plan, na, wird nichts. Also hör dir eh keiner zu und lass mir es lieber bleiben, bevor wir da jetzt irgendeinen Schmarrn anfangen. Aber am selben Tag kriege ich eine Nachricht vom Flo, habt ihr vielleicht Lust und denkt einmal drüber nach, ist das irgendwas? Dann haben wir gedacht, gut, das irgendwie, wenn das jetzt von woanders her auch noch kommt, dann muss da was da sein, dann irgendwo Schicksal für irgendwas, irgendwas will jetzt, dass wir da das mal ausprobieren.
Aber ihr habt ja vorher eigentlich, ich meine, gerade jetzt habt ihr ja viel Radio gemacht, ja. Warum war da der Gedanke, da könnten nicht viel zuhören? Weil ich meine, ihr habt ja bei Radio Oberwiesenfeld, trotz, sage ich jetzt mal, Magenta Sport und vielen anderen Dingen, die ja auch sehr, sehr gut sind, trotzdem noch eine große und treue Hörerschaft. Ne?
Ja, aber live hast du was zu erzählen, was gerade aktuell passiert. Du schilderst ja im Prinzip wirklich eins zu eins, was du siehst. Mhm. Und bei so einem Podcast, da musst du ja wirklich Gedanken machen, über was rede ich, was kann die Leute jetzt interessieren.
Und ich will jetzt hier nicht, also nicht, dass dann heißt, ja, ein Ding, aber ich finde, ihr habt es echt gesucht und gefunden. Also ich meine, ich höre mir ja wirklich, also ich höre jetzt nicht jede Serie, aber da ich ja sehr viel im Auto sitze, ja, und Podcasts, sage ich mir, seit Corona auch so, ja, ein neues Hobby geworden sind. Also ich höre mir jetzt nicht, bevor ich mir jetzt 17 Mal anhöre, was auf der Welt alles so schlecht ist im Radio, höre ich mir halt gerne mal einen Podcast an. Und ja, auch in regelmäßigen Abständen eure. Und ich finde, es ist wirklich erfrischend und es macht immer so ein bisschen das Gefühl, ihr habt es echt gesucht und gefunden und vor allem, ihr macht euch ja Gedanken, was ihr macht. Also das ist jetzt nicht einfach immer nur so ein Dahingeschmatze, sage ich, ja, jetzt reden wir halt einfach mal so, sondern man hat schon das Gefühl, dass da, ihr macht euch Gedanken, über was ihr diskutiert. Das finde ich wirklich toll. Und wie ich es auch schon mal gesagt habe, es verwundert mich manchmal, ihr wisst mehr als ich.
Es macht uns ein bisschen stolz, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Nein, es ist wirklich so, ich glaube, 100 Folgen hätten wir nicht geschafft, wenn wir da nicht Spaß dran hätten und wenn nicht eine gewisse Anzahl an Leuten da auch einschalten würde. Und ich muss ja auch sagen, Christian, man hat dich ja schon ein paar Mal bei uns ja auch gehört. Ne? Also wenn es einmal in ein Interview ging und du warst immer sofort dabei, wenn es hieß, hast du Anekdote, diesmal raushauen kannst. Also ich sage mal, Uli Maurer hat noch, glaube ich, grinst heute noch, eine kleine Werbung da für unser Interview von einem Jahr, der ja jetzt sein Comeback feiert. So können wir ja gleich auch vielleicht nochmal ein, zwei Worte drüber verlieren. Aber bevor wir jetzt hier in Lobhudelei über uns selber und
naja, aber Flo, jetzt weißt du ja, auf Hochzeiten, Beerdigungen und Geburtstagsfeiern wird am meisten gelogen, also müssen wir ein bisschen lügen.
Aber genau so ist es. Nein, wollen wir mal in diesen Stammtisch eintauchen. Und du hast mir eigentlich den Einstieg schon weggenommen, weil ich habe gedacht, ich drehe das Ganze mal um. Du fängst dann mal an, uns ein bisschen auszuquetschen. Hast du schon gemacht? Hast du noch eine Frage an uns? Ansonsten schmeißt du das einfach jederzeit rein.
Nein, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir in 10 Minuten heimgängen.
Bestimmt.
Eher es nicht. Wird sicherlich auch die ein oder andere Konterfrage geben. Ja?
Wir hoffen es. Ein bisschen das wird großes Tennis, glaube ich. Gut, steigen wir mal ein. Die meisten werden es wissen, aber Christian Winkler war ein begnadeter Goalie. Wissen wir ja. Ich habe extra noch ein bisschen nachgeguckt. Fanghand links. Gespielt in Rissersee, Weiden, Trier, Peiting und dann ein Spiel in München hast dann auch noch gemacht. Nimm uns vielleicht mal mit so in diese Anfangszeit. 18 Jahre ist es jetzt her, wir haben es vorhin schon mal kurz durchklingen lassen. Im Mai 2004 bist du zum EHC München gekommen. Wie war das damals? Wie hast du die Situation in München vorgefunden? Wie kam es überhaupt, dass du in diesen Münchner Eishockey-Kosmos eingetaucht bist?
Also das erste Mal muss ich mir sagen, bei dem, was du gesagt hast, stimmt ein Wort nicht, das begnadigt. Ich glaube, ich war ein guter Backup in der damaligen zweiten Bundesliga. Und glaube ich, war ein gut herzeigbarer Oberliga-Torwart. Habe mir viel erarbeiten müssen, aber begnadet waren andere. Ja. Ja, 2004 bin ich damals nach München gekommen. Ich war vorher 2 Jahre beim EC Peiting als sportlicher Leiter aktiv. Und muss es ein bisschen weiter ausholen, weil nachdem ich meine aktive Karriere beendet habe, wollte ich eigentlich einen Abstand zum Eishockey gewinnen und habe eigentlich gedacht, okay, ich bin jetzt genug im Bus gesessen. Meine Tochter ist gerade auf die Welt gekommen und gesagt, okay, ich will jetzt ein bisschen mehr Zeit für die Familie haben. Ich habe auch neben dem aktiven Eishockeyspielen immer noch gearbeitet, auch habe damals bei Radio Oberland eigentlich, sage ich mal, einen guten Weg gehabt, war damals Moderator der Morgensendung und wollte mich eigentlich mehr oder weniger ein bisschen mehr auf das konzentrieren. Und die Peitinger, wo ich ja auch 2 wunderschöne Jahre als Spieler erlebt habe, die haben dann einmal angerufen und gesagt, Mensch Christian, wir suchen einen sportlichen Leiter, der Klaus hört auf und der hat das ja jetzt so lange gemacht und wir haben eigentlich keinen im Umfeld, der das machen, wo jeder machen kann und du hast ja immer schon so ein bisschen ein Faible dafür gehabt, wie schaut's denn aus? Und ich habe gesagt, der Anruf ist total nett, ehrt mich, ich habe super Zeit bei euch gehabt, aber das wird nichts. Ja. Und dann kam der zweite Anruf, dann kam plötzlich so eine Einladung zu einem Bürgerfest in Peiting, wo die ehemaligen Spieler angeblich alle wären, ich war der Einzige, der da war und die Vorstandschaft und an dem Abend war es dann einfach so, dass ich da eine damals fahrlässige Zusage gemacht habe, ihnen zu helfen. Ich habe gesagt, okay, ich verstehe das, ihr seid mir ans Herz gewachsen, ich will euch schon helfen, aber ich werde nicht dem Posten bekleiden, sondern ich werde beratend tätig sein. Und ich bitte das auch so nach außen zu kommunizieren. Also ich möchte nicht in der Zeitung lesen, Manager Christian Winkler oder sonst was, weil das will ich nicht sein. Ja, okay, super und alles toll. Und der Peter Gast, der übrigens heute auch noch beim EC Peiting in der Vorstandschaft ist, der da Unglaubliches leistet seit Jahrzehnten, muss man sagen. Ja, der hat mich halt dann da so ein bisschen eingeseift. Ja, und ich werde nie den Tag vergessen, als ich dann im Radio meine Sendung mache und kurz vor Ende der Sendung der Sendeleiter dann an der Tür klopft, reinkommt, während die Werbung gelaufen ist und gesagt hat, du, kommst du dann nachher mal schnell in mein Büro, bitte. Ja, und so, ja gut, ja. War ein netter Kerl, war ein guter Typ und bin ja in sein Büro und dann hat er gesagt, ja, habt ihr mal her. Dann sag ich, ja, was gibt's? Sagt er, ja, du, gibt's denn eigentlich irgendwas, was ich wissen sollte? Und dann sage ich, na, warum, wo brennst du? Hat was nicht passt heute? Dann sagt er, nein, die Sendung war gut, aber ich glaube, es gibt was ich schon wissen sollte. Dann sage ich, du, hilf mir, ich weiß jetzt echt nicht, was du meinst. Und wir hatten ja damals in Garmisch im Sender hattest du ja die Zeitungen aus der ganzen Region. Ist ja nicht nur Sendekreis Garmisch, sondern ist ja Landkreis Weilheim-Schongau-Ding. Und dann zieht er halt so die Schongau-Nachrichten raus und da steht da als Überschrift Christian Winkler, neuer Manager beim EC Peiting. Ja. Und dann bin ich halt erst mal da gegangen und da habe ich gesagt, ja, das ist jetzt nicht so, wie es da steht. Da habe ich gesagt, ja, dann habe ich mir das auch jetzt erklärt, habe ich das auch geglaubt, weil wie gesagt, wir haben ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Und da war ich erst einmal stinksauer. Dann habe ich den Peter angerufen und gesagt, Peter, also so geht das ja mal gar nicht. Also wir haben was ausgemacht und das erwarte ich auch und das geht so nicht. Ja, sage ich, ihr Schwierigkeiten und ich will das auch nicht so. Dann, ja, mein Christian, weißt, die haben mal gefragt und da schaut sie ja auch blöd aus, weil wir keinen haben und was weiß ich. Also das war mal der Anfang. Ja. Und kann mich noch gut erinnern, dann bin ich erst einmal 2 Wochen in Urlaub gefahren mit der Familie. Und dann sind wir zurückgekommen und dann haben wir das erste Gespräche gehabt. Und das hat unheimlich Spaß gemacht. Ja, ich hatte damals die Möglichkeit, auch ein ganz neues Team aufzubauen, weil ein ziemlich großer Wechsel war. Und es hat super, super viel Spaß gemacht. Also mit den Jungs zu sprechen. Ich kann mich erinnern, einer meiner ersten Signings war ein norwegischer Nationalspieler. Das war der Hansen und Hansi Hansen haben wir zu ihm gesagt, übrigens war dann später Trainer, was auch wieder vom Henrik Haukeland, weil die kommen aus dem gleichen Ort, ja. Also so klein ist die Welt dann, also der René Hansen war eins der ersten Signings und wie gesagt, dann haben wir eine erste Saison gehabt und die war unglaublich. Also wir sind durch die Oberliga marschiert, wir waren Südmeister, in den Playoffs dann im Halbfinale, sagen wir, nach dramatischen Spielen ausgeschieden und es hat ja richtig Spaß gemacht. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, dann hat meine Frau gesagt, Mensch, das taugt ja, gell? Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, das taugt mir schon. Dann sagt sie, ja, du, dann mach doch mehr. Ja. Habe es aber trotzdem noch neben dem Radio gemacht. Also ich habe jeden Tag die Morgensendung gemacht und dann war ich praktisch so nachmittags- und abends Manager. Und im zweiten Jahr war es dann so, Damals war dann auch München bei uns in der Liga. Ja. Und wir haben wieder sehr, sehr gute Saison gespielt, aber es gab im Januar so leichte Probleme zwischen Trainer und Mannschaft. Ja. Und ich krieg dann am 5. Januar, weiß ich noch wie heute, einen Anruf von unserem Vorstand, der sagt, du, die Mannschaft streikt. Da sage ich, was streikt? So, ja, die gingen nicht mehr ins Training. Dann sage ich, was ist jetzt los? Ja, unter dem Trainer spielen sie nicht mehr. Und dann sage ich, ja gut, dann spielen wir halt nicht mehr, weil der Trainer hat in meinen Augen sehr gute Arbeit geleistet, aber es war halt schwierige Gemengelage gerade. Ja, okay, gut, dann habe ich überlegt, was machen wir hin und her, habe dann auch mit dem Trainer geredet. Da hat er gesagt, gut, dann lass es halt. Und gut, dann, ja, was machst du jetzt? Gut. Plötzlich war ich dann über Nacht Manager und Trainer. Ja, also ich habe dann die Mannschaft trainiert. Wir waren damals nicht ganz so im Flow und waren, glaube ich, 6-7 Punkte hinter die Playoffs. Zwischenrunde hat das damals geheißen. Und haben gedacht, okay, jetzt mache ich. Gut, dann bin ich am nächsten Tag auf dem Eis gestanden, habe das Training geleitet, haben gedacht, ich habe ja keine Ahnung. Ja, also ich muss mal einmal sagen, jeder Spieler, der denkt, dass er weiß, was ein Trainer macht, der wird ganz schnell merken, dass das nicht so ist. Haben dann, warum auch immer, 6 Siege in Serie eingefahren, ja, sind in die Zwischenrunde eingestiegen. Aber es hat so ein bisschen geknirscht. Also erstmal, ich wollte den Trainer nicht entlassen und es ist dann doch irgendwie geschehen und so und habe mich dann irgendwo nicht mehr ganz so wohl gefühlt in der ganzen Geschichte. Und eines Tages hat dann Jürgen Bochanski angerufen, ja, und hat gesagt, Mensch, du, wir beobachten dich da in Peiting, das ist toll, wie das läuft.
Kannst du Jürgen Bochanski vorher schon?
Ich kannte den Jürgen von den Spielen, wenn wir in München gespielt haben. Er war immer sehr höflich und freundlich und mal ein bisschen einen Austausch gehabt. Aber das war eigentlich so der erste Kontakt. Und wie es heute so war, 2 Wochen später haben wir dann in München gespielt. Und nach dem Spiel haben wir uns dann ausgetauscht. Und er hat mir dann gesagt, Mensch, du, wir wollen in München hier wieder was ein bisschen auf solide Beine stellen und suchen jemanden, der das Fulltime macht. Und dann habe ich gesagt, ja, Fulltime wird schwierig, weil, wie gesagt, mein anderer Job mir momentan wahnsinnig viel Freude noch macht. Aber lass uns noch mal reden. Haben wir uns noch mal getroffen, haben noch mal geredet. Und ich kann mich noch wie heute erinnern, ich bin oben gestanden im VIP-Raum, also da haben wir uns getroffen und es war im Sommer, also kurz vor dem Sommer, es war im April, das Eis war abgetaut. Dann habe ich da runter geschaut und habe jetzt so ins Stadion geschaut und habe gedacht, wow, also das ist ja München, gell? Also Peiting war eine tolle Geschichte, muss ich sagen, von der Kameradschaft, von dem Zusammenhalt im Ort und allem drum und dran. Aber ich habe gedacht, das ist München. Und ich kann mich noch erinnern, ich war bei der Meisterschaft der Barons, war im Stadion, auf dem Stehplatz, auf Süd, ganz oben im Eck. Und es war eine unheimliche Stimmung. Auch wenn jeder, wie gesagt, in München Meister war keine Stimmung, das stimmt nicht. Und ein anderes Schlüsselerlebnis habe ich gehabt, ich durfte als 17-Jähriger damals mit dem SCR mit nach München gegen Hedos. Und diese Stimmung war das, was mich nie loslassen hat. Also es war ohrenbetäubend, es war eine Stimmung, wie ich sie jahrelang später danach nicht mehr erlebt habe. Und das ist mir in dem Moment alles so ein bisschen in den Kopf geschossen. Da habe ich gedacht, Mensch, ein Versuch ist wert. Habe mich dann so bei meinen engsten Vertrauten so ein bisschen, auch bei Leuten, die in München im Eishockey schon mal aktiv waren, ein bisschen Feedback geholt und so. Und muss dann auch sagen, von 10 haben 8 gesagt, mach's nicht. Weil jeder gesagt hat, Eishockey in München funktioniert nicht. Und das waren halt so Geschichten, wo ich gesagt habe, ja, aber irgendwie war der Reiz größer und ja, und dann habe ich die Zusage gegeben und ja, ist jetzt 18 Jahre her. Im Mai, ich glaube 10. Mai oder so, habe ich dann meinen Dienst angetreten.
Das klingt so, also das Witzige an der ganzen Geschichte ist jetzt, durch ein, wie wollen wir es nennen, Missverständnis, leicht schob man ihn, halb sank er hin. Bist du überhaupt erst auf diese Eishockeyschiene gekommen und das hat das Ganze ins Rollen gebracht? Das ist eigentlich ziemlich kurios.
Absolut, also es war nicht geplant. Also ich will mir ganz klar hier sagen, ich habe nicht geplant, ich wollte eigentlich Abstand vom Eishockey gewinnen, weil, wie gesagt, ich habe eine großartige Frau, die immer schon alles mitgemacht hat und ihr Vater war auch Nationalspieler und irgendwann hat sie gesagt, Mensch, im Eishockey, ja, aber sie hat immer alles mitgemacht. Und irgendwann hat sie okay. Und dann war die Melissa auf der Welt und dann hat sie, ja, okay, jetzt ist Zeit, mal was anderes zu machen. Zumal mir das andere ja auch im Radio wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich rede ja voll gerne. Wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.
Was da machst du aber nichts mehr, oder?
Nee, habe ich dann noch ein bisschen gemacht, aber es ging nicht mehr. Weil dann auch, muss ich sagen, das Thema München einfach anders ist. Also es ist ein anders wie auf, sagen wir jetzt, in Anführungsstrichen und nicht abwertend, Dorfverein und dann Großstadtverein. Und das habe ich ganz schnell gemerkt. Also da habe ich sofort gemerkt, auch die ersten, also es hat nicht jeder Hurra geschrieben, wo der Winkler nach München gekommen ist, gell? Ja, und da habe ich schon gemerkt, weil oft dieses Ding, ja, Peitinger, für den kleinen Peiting da jetzt da in der Großstadt. Also das habe ich ganz, ganz schnell gemerkt, ne?
Zwei Sachen. Erstens, bei den Podcasts ist es jetzt auch ganz modern, dass man ein bisschen Werbung für neue Mitarbeitersuche macht. Also das mit dem Radio. Durch das, dass der Spielplan jetzt so voll ist bei Radio Oberwiesenfeld, wir hätten immer ein Mikrofon frei. Also das...
das hat mal ein bisschen was von... das hat mal ein bisschen was auch von wahrscheinlich Therapie, oder?
falls, und, Jungs, ich, eine Geschichte da. In meinem ersten Jahr in Peiting. Wir spielen in Schweinfurt Playoff. Der Radio-Oberland-Reporter, der eigentlich das Spiel übertragen sollte, hat eine Autopanne, kommt nicht zum Spiel. Wer hat das Spiel übertragen?
Du, das mit der Autopanne kriegen wir auch hier. Ja. Also, das gleich mal gemacht.
Aber jetzt eine andere Frage. Mit was für einem... Der Jürgen Bochanski hat ja gesagt, er mag in Minga was aufbauen. Und du kommst dann da, daher und ich meine jetzt mal, abgesehen von dem... Nach 18 Jahren wissen wir jetzt, was du alles erreicht hast und
dass, wir,
du, das, und dass du das vielleicht gar nicht so schlecht machst. Was hast du gemeint damals, so 2004, du gehst hier, was waren so deine ersten Ziele? Was habt ihr ausgemacht? Gleich aufsteigen, irgendwas was hier bringen? Wie bist du da an die Arbeit ohne gegangen?
Ganz, ganz guter Punkt. Damals hat es geheißen, wir wollen erstmal alles stabilisieren. Es war kurz nachdem die Barons sind nach Hamburg gegangen. Man hat das zweite Jahr in der Oberliga gespielt, war im Halbfinale gegen Bremerhaven, hat eine gute Serie gespielt. Und dann ging es im Sommer schon los. Rissersee ist pleite gegangen, musste runter von der DL2. Plötzlich war ein Platz mehr oben frei in der zweiten Liga. Und wir waren in der Oberliga. Es waren aber durch das Halbfinale dann eigentlich, wären wir der erste Nachrücker gewesen. Und dann ging es schon los. Dann gab es natürlich welche im Verein, die gesagt haben, ja, wir müssen sofort auf, weil wann kriegen wir die Chance wieder? Und da war ich eigentlich mit dem Jürgen Bochanski zusammen derjenige, der gesagt hat, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Erstens mal habe ich gesagt, wenn ich irgendwo aufsteige, will ich das immer sportlich schaffen. Und das ist zu früh. Wir haben die Plattform nicht dafür. Wir haben Spieler, die alle nebenbei studieren und arbeiten. Die zweite Liga ist ein ganz anderes Ding. Lasst uns bitte erst einmal eine solide Grundform finden. Und dann unterhalten wir uns über das Thema. Okay. War dann so, hat man auch akzeptiert, wir haben geplant für die Oberliga. Und dann habe ich schon angemerkt, da war so nicht wirklich die ganz große Einigkeit im Club. Weil die einen wollten ganz schnell wieder hoch, weil sie gesagt haben, München kehrt mindestens in die zweite Liga oder in die erste Liga. Und einige waren da, die gesagt haben, okay, lasst uns aus dem Erlebten lernen und lasst uns Schritt für Schritt was Solides aufbauen.
Das ist das, was wir immer angesprochen haben. Schnell hoch, schnell Meister, schnell weg. Das war München.
Das war leider war das so. Ja. Und die Saison lief gut, wobei man immer gesagt hat, wir wollen uns nicht verwehren, wenn der sportliche Erfolg da ist. Ja. Und die Saison lief sehr, sehr gut, die erste. Aber auch da, im November war auch mal ein Punkt, wo ich wirklich überlegt habe, wie soll das weitergehen, weil da eben die im Verein nicht alles im Einklang war, wie das aber halt auch oft so ist. Aber ich bin jemand, wenn ich was anfange, dann mache ich es ja fertig. Ja? Und habe gesagt, okay, jetzt lassen wir mal schauen, wie das Jahr läuft und begleiten es halt weiter. Auch da dann wieder leider im Februar ein Trainerwechsel. Ja? Josh King musste damals gehen. Auch da muss ich sagen, es war nicht einstimmig. Ja? Und ich war nicht derjenige, der gesagt hat, er muss gehen, sondern aber ich habe mich auch wieder. Ich bin dann auch einer, der sich immer dem Großen und Ganzen fügt. Ja? Weil es gibt ja oft dann noch einen, gut, wenn der gehen muss, gehe ich auch. Aber das finde ich, das muss immer die Sache im Mittelpunkt stehen. Ja? Neuer Trainer gekommen und dann sind wir aufgestiegen. Ja? Wir haben damals zwar dann das Finale gegen Dresden verloren, aber damals war es noch so, dass die beiden Finalisten eben aufsteigen und sind dann nach der ersten Saison gleich aufgestiegen in die zweite Liga.
Dann war ja waren ja einige Jahre zweite Liga in München angesagt und allerdings gab es dann auch schon die ersten unruhigen Zeiten. Es gab dann schon auch die ersten finanziellen Probleme. Das ist einfach in München, das scheint irgendwann einfach mal auf den Tisch zu kommen. Gab ja auch dann Rettungsaktionen. Wie hast du diese Zeit damals erlebt?
Ja gut, ich sage jetzt mal, wo wir dann aufgestiegen sind, das erste Jahr, das war, finde ich, alles gefestigt. Ja, da haben wir zwei Aufstiegsrunde gespielt, haben damals in Tölz den Klassenerhalt gefeiert, war super Zeit. Im zweiten Jahr war es aber dann schon wieder so, ja, es muss mehr. Ja. Und im dritten Jahr hatten wir dann in der Tat schon immense Probleme. Ja, damals ist der Hauptsponsor einen Rückzug angekündigt gehabt. Und da hat schon mal gewackelt. Wir konnten die Mannschaft dann leider erst im Juli und August zusammenstellen, weil vorher gar nicht klar war. Pat Cortino war vorher schon Trainer, ging dann, weil er in Innsbruck das Angebot gehabt hat und wir überhaupt nicht wussten, ob es überhaupt hier weitergeht. Und dann war es halt immer, es war immer schwierig. Es war nie einfach, weil ich der Meinung bin, dass das Anspruchsdenken vom Club und auch vom Umfeld, weil in München musst du halt, da kannst du halt das Drittklassig oder Zweitklassig ist halt, wie es so ist, halt Zweitklassig. Ja, und München ist eine Stadt, die ist Erstklassig. Ja, und dieses Anspruchsdenken war immer da, aber es geht halt nichts von heute auf morgen. Ja, man muss halt immer schauen, wie man sich stabil aufstellt und dann die nächsten Schritte macht. Aber oft war das Wunschdenken halt drei Stufen höher als die Realität. Ich muss sagen, Jürgen Bochanski hat es dann immer wieder geschafft, Leute ins Boot zu bekommen, die das Boot auf Kurs halten. Ja, und wir haben dann 2008, 2009 war das, vor der Saison, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, was ist jetzt das Wunschdenken und was ist die Realität und wo können wir hin? Und die Gesellschafter damals haben gesagt, okay, ich soll einen Dreijahresplan aufstellen mit dem Endziel DL. Ja, und habe das halt dann einmal alles kalkuliert und alles, zusammengebaut in Zusammenarbeit mit Pat Cortina. Und 2008, 2009 sind wir ins Finale gekommen. 2009, 2010 haben wir dann die Meisterschaft gewonnen. Sind aufgestiegen, auch wieder mit, ja, hat es auch ein bisschen geknirscht. Ja, aber im Nachhinein können wir drüber lachen. 2010 sind wir aufgestiegen, war ein unheimlich tolles Gefühl. Ja, einen Dreijahresplan nach zwei Jahren schon umgesetzt zu haben. Ich hatte das Gefühl, Eishockey in München ist wieder zum Leben erwacht. Und ja, dann waren wir wieder oben.
Du hast mal gesagt, ich habe es mir rausgeschrieben, du wärst kein Partyminister. Jetzt mal Butter bei die Fische. Also ein bisschen Party war aber schon. Oder wie darf ich das verstehen, dass du kein Partyminister bist?
Also das war, glaube ich, darauf angespielt, weil das war die Jahre vorher. Da hieß es, da gab es halt immer so Gerüchte, es fehlt der Spaß und sonst was. Und das war halt wieder so, früher war halt alles, sage ich mal, semi-professionell. Da hat man halt dann, haben die Jungs halt einmal gefeiert und sonst was. Und irgendwann haben wir dann mal alles mehr professionell gemacht. Und der eine oder andere, der halt von früher dann noch mit dabei war, sage ich mal, den Sprung vom Semi-Professionellen ins Professionelle mitgemacht hat, der hat dann irgendwann mal halt gemeint, ja, uns fehlt der Spaß. Ja, und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ja gut, wenn einer eine Party haben will, dann soll er zur Party gehen, aber ich bin kein Partyminister, sondern ich bin hier, weil ich einen sportlichen Erfolg hier erfahren will. Und dass das eine oft einmal das andere gibt, ist auch klar, aber jeder kann sich sicher sein, 2010 haben wir eine Riesenparty gemacht.
Ich wollte gerade sagen, also wenn der sportliche Erfolg da ist, die Partys finde ich sind schon, also die Aufstiegsfeier damals war ziemlich Party.
Das war, ich kann mich erinnern, es war im Hacker damals, ja, oben an der Theresienwiese, es war unvergesslicher Moment. Also ja, das, wenn man es immer so ein bisschen, man lebt ja zu viel oft im Jetzt und Heute, aber das war wunderschön.
Wir sind noch ein bisschen vom Jetzt und Heute entfernt. Keine Sorge, wer bis hier jetzt schon mal an diesem Podcast-Stammtisch mit dabei ist, wir haben nur ein bisschen was vor. Aber wir wollen natürlich die Chance schon auch nutzen, so ein bisschen in die Vergangenheit einzutauchen, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, das auch nochmal aufzuzeigen, wo München heute steht und wo man herkommt, weil das vergisst man immer so ein bisschen. Und das ist auch ein Punkt, den ich sehr, sehr, sehr wichtig finde. Bevor wir jetzt dann auf die ersten zwei EHC München e.V. Jahre in der DEL kommen und dann den Einstieg von Red Bull, es ist so, dass dieser Verein seit 1998 besteht und sich hochgearbeitet hat in die DEL. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig, das auch herauszuarbeiten, weil es mir immer zu ein bisschen viel zu plump von manchen Seiten ist, zu sagen, ja, München und Red Bull. Nein, also da ist ganz, ganz, ganz viel Vorarbeit geleistet worden, damit man überhaupt hier ist, wo man heute steht. 2010, die erste DEL-Saison. Ich habe es ja auch schon mal angesprochen, das war dann bei mir auch so der Startpunkt, das Eishockey-Herz entdecken hier in München. Und es war schon auch beeindruckend, plötzlich war der EHC mal kurzzeitig Tabellenführer. Ja, das war eine Momentaufnahme, aber das ist natürlich dann schon auch etwas, wo man sich denkt, wow, okay, die sind jetzt da.
Nicht nur Tabellenführer, sondern man hat ja gleich ganz am Anfang die Adler Mannheim geschlagen, die ja damals, also das war schon...
Die Meister Berlin das, auch nochmal schön
das,
auch
ja, das war also, Berlin-Mann, also das war
Hannover, ein, Entschuldigung, das, Hannover damals.
Genau, aber das war ein Ausrufezeichen, wenn man in die DL geschaut. Also da hat man so richtig gemerkt, da haben alle Bock drauf. Also das, so jetzt haben wir da und jetzt ziehen wir das durch und also war... Geile Zeit.
Dann wurde unter anderem ein Martin Buchwieser relativ fix auch mal in die Nationalmannschaft berufen. Wie sehr hast du dich manchmal überholt gefühlt in diesen ersten ein, zwei DEL-Jahren?
Ja, ich meine, da auch wieder. Wir sind dann aufgestiegen und was war? Jeder hat sofort, ja, wie lange wird es gut gehen? Nach zwei Jahren sind sie sowieso nicht mehr da. Die Mannschaft ist eh nicht gut genug. Da sind ja lauter Zweitligaspieler drin und sonst was. Das war für uns immer ein unheimlicher Anreiz, ja. Und in dem ersten Jahr, das war wie ein Traum. Zwickt's mich, ich glaube, ich träum. Ja, also das war manchmal wirklich, aber da ist auch so viel zusammengewachsen. Wir sind auf eine Welle gesprungen und auf der Welle sind wir dahin gesprungen. Aber mir ist so vorgekommen, das gesamte München Eishockey. Vorher hatten wir einen Schnitt von 2,5-3, plötzlich hatten wir 4.000 Zuschauer, 4.500 Zuschauer. Kann mich noch erinnern, dann spielen wir Pre-Playoff gegen Köln. Dieses monsterlange Spiel, eine Stimmung, einfach unglaublich, sind dann in Köln leider ausgeschieden, aber man war so stolz, weil es war einfach so unerwartet und trotzdem hat man gezeigt, was man mit wenig Mittel und mit einem Zusammenhalt und mit, ja, wenn alle an einem Strang ziehen, erreichen kann. Und wir haben damals wirklich viel Lob eingefahren. Ich kann mich erinnern, Lance Nessery, damals Manager bei der DEG und Meistermanager und auch Trainer und eigentlich eine DEL-Legende, der hat mir und Pat dann damals eine sehr persönliche E-Mail geschrieben und da sind Sachen drin gestanden, das hat einen schon unheimlich stolz gemacht. Also ja, aber klar, das war dann aber natürlich für die Zukunft schon wieder ein Rucksack, ja, weil das erste Jahr ist super und wie gesagt, wir sind in München, da muss der nächste Schritt halt dann schon auch gleich wieder nach oben gehen.
Darf ich ganz kurz, weil da nämlich jetzt auch gerade Pat Cortina und man ist immer dabei, dass man den Gast vielleicht immer sehr lobt und dann andere vielleicht vergisst. Wollen wir vielleicht nochmal kurzen Ausschnitt, jetzt kannst du nochmal sagen, Pat Cortina, der hat ja auch keinen unerheblichen Anteil gehabt, dass deine Arbeit erfolgreich war, oder?
Also ich glaube, dass wir beide uns perfekt ergänzt haben und ich kann sagen, ohne Pat Cortina wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ja, das muss ich ganz klar so sagen. Pat ist damals gekommen aus Ungarn, war in Szekes Ferencvár Trainer, ungarischer Nationaltrainer. Ich habe von Pat wahnsinnig viel gelernt. Der Pat war schon länger im Geschäft als ich und ich glaube, wir haben uns dann irgendwann so super, super ergänzt und ist ganz tiefe Freundschaft auch entstanden. Und auch wir waren nicht immer einer Meinung. Wir haben wirklich, hat schon mal geschnäuzt, aber es war immer auf Augenhöhe und immer alles im Sinne der Organisation. Und wie gesagt, ich bin Pat sehr, sehr dankbar und bin auch froh, dass wir heute noch ein sehr gutes Verhältnis haben.
Das, der Kontakt wird wahrscheinlich nie wirklich abgebrochen sein. Ne? Er hatte dann auch mal kurz parallel die Nationalmannschaft gecoacht und den EHC, ist dann natürlich umgeswitcht auf Nationalmannschaft pur, hat dann irgendwann den Sprung nach Deutschland wieder geschafft, also Schwenningen, Wolfsburg und jetzt ja Rissersee, das heißt, eure Wege sind wieder zusammengeführt. Also ich gehe mal davon aus, korrigiere mich gerne, aber ihr werdet über die gesamten Jahre viel Kontakt gehalten haben und als sich in Anführungszeichen auch eine Gelegenheit ergeben hat, wieder zusammenzuarbeiten, als der Gedanke wahrscheinlich aufgekommen ist, ich denke mal, so förmlich werden die Gespräche nicht gewesen sein, sondern das wird sehr, sehr schnell auf einer auch emotionalen Ebene gewesen sein, zu sagen, hey, hast Bock, wollen wir nochmal gemeinsam anpacken.
wie gesagt, wir haben immer ein freundschaftliches Verhältnis gehabt. Wir haben natürlich viel telefoniert, einmal waren wir sogar mal zusammen im Urlaub und so. Das mit Rissersee hat jetzt nicht unbedingt damit was zu tun. Da sind einfach die Puzzle gut zusammengefallen. Garmisch hat einen Trainer gesucht mit einem erfahrenen Trainer. Der Pat war frei und ich glaube, da haben einfach dann gewisse Dinge gut zusammengepasst. Was ich ein bisschen vermisse, jetzt ist er ja ein Jahr in Garmisch, aber ich glaube, wir haben uns in der Zeit wirklich viermal gesehen, weil natürlich bei uns viel los war, bei ihm viel los war. Aber ich bin mir sicher, irgendwann wird er jetzt mal seine berühmten Spaghetti Carbonara aufkochen und dann werden wir irgendwann mal bei ihm sitzen und dann auch bestimmt über gute alte Zeiten reden.
Der macht mein Lieblingsessen.
Oh.
Das ist ja mal eine Info jetzt da.
Das ist die beste Information
ja,
jetzt für dich,
ja,
oder?
Ja, wir sollten den einmal einladen, vielleicht bei ihm daheim oder so.
Also du willst dich quasi selber einladen.
Ja. Aber ich kann noch einen Tipp geben, hungrig hingehen.
Versprochen.
Also ich glaube, daran wird es nie scheitern, weil hungrig, das sind wir also nicht nur nach Informationen,
ich
sondern auch.
Ich kenne die zwei ja jetzt schon länger und auch wenn ich der bin mit der größten Wampen, so viel wie die zwei, das schaffe ich nicht.
Das ist meistens so.
Ich wundere mich auf dem Glashaus, ne?
Ja, daher auf dem Glashaus. Nein, also ich sage, für ein gutes Essen und für einen schönen Stammtisch haben wir immer Zeit, darauf vielleicht. Oh, Christian, du bist leer.
Aui. Muss man aber jetzt auch dazu sagen, bei mir war nicht zu viel drin.
Ja, das war Schnitz. Der Christian hatte einen Schnitz, wir hatten, wie sich's für einen Stammtisch gehört, Ahoi.
Ihr seid die Geburtstagskinder.
Dann kam das Jahr, die Saison 2011-2012 und das absolute Highlight, müssen wir glaube ich nicht drüber diskutieren, ein 5:0 über Augsburg in einer mit 11.000 Zuschauern ausverkauften Olympiahalle. Nicht Eishalle, natürlich nicht, also wer vielleicht später dazugekommen ist, nein, die große, gute, alte Olympiahalle, die Kultstätte von 72, Eisfläche rein, EHC aufs Eis, AIV rausballern, Dankeschön. Sportlich ein absoluter Erfolg, aber wirtschaftlich natürlich, ich sag mal, nicht nur ein Balanceakt auf ganz hoher Ebene, sondern auch eine Bürde im hinten raus. Aber ich glaube, zumindest als Signal war dieses Event sehr, sehr wichtig. Nimm uns mal mit rund um das, bevor wir dann wirklich so auf dieses, ja, diese, wie soll ich sagen, komplette Mind-Changing oder diese Revolution im Münchner Eishockey-Kosmos, der aber auch wichtig war, darauf zu sprechen kommen.
Ja, es war, wie du sagst, ein Drahtseilakt, ja, dieses Spiel. Es wurde lange vorher darüber diskutiert, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen. Komme ich wieder zu dem Punkt zurück, Anspruchsdenken und Realität. Es gab welche, die gemeint haben, wir müssen es unbedingt machen. Es gab welche, die gesagt haben, auf gar keinen Fall. Irgendwann hat man sich dann darauf geeinigt, es zu machen, um auch mal zu sehen, wie groß ist eigentlich die Eishockey-Affinität bei uns in München und im Großraum München. Schaffen wir es, eine 11.000 Zuschauerhalle auszuverkaufen oder schaffen wir es nicht? Weil auch damals natürlich schon immer der Gedanke einer neuen Halle da war. Ja, aber wir haben gesagt, wir müssen erst mal schauen, ob es die Leute überhaupt gibt, die diese Halle dann füllen sollen. Wie du sagst, sportlich war es ein Volksfest. Uli Maurer, unglaublich.
Da kommen doppelter wir nochmal richtig in Erinnerungen. Ja, er hat auch selber gesagt, das schönste Tor seiner Karriere.
War,
das
kann war man auch Stimmung sein. Unglaublich. Ergebnis furchtbar. Finanziell. Ja, also wir haben damals richtig drauf bezahlt. Und da hat man halt wieder gesehen. Realität und Wunschtraum. Ja, war Schere. Das eine nach links, das andere nach rechts. Es hat aber gezeigt, dass zuschauermäßig was geht. Und man muss auch sagen, nach diesem Olympiahallenspiel waren die Zuschauerzahlen in den Wochen danach auch sehr gut. Ja, ich kann mich erinnern, wir haben gegen Hamburg zu Hause gespielt am 1. oder 2. Januar. Wir hatten ein ausverkauftes Stadion.
Ich muss dazu sagen, ich glaube, das war der 30.12., an dem dieses volle Halle
genau, in der genau. Und dann haben wir am 2. oder 1. 2. oder war es 3. Januar, damals war auch dieser Slalom am Olympiaberg und wir hatten ein ausverkauftes Stadion gegen die Hamburg Freezers. Und so ging es dann auch irgendwo weiter. Ich kann mich erinnern, dann das letzte Spiel gegen die Eisbären daheim in der Regular Season, bevor wir dann in Hamburg nochmal gespielt haben, war auch ausverkauft. Also das hat schon Nachwirkung gehabt. Gell? Aber das Event selber hat uns schon Geld gekostet. Richtig Geld gekostet, was damals schwierig war.
Mhm. Aber so aus Fansicht muss ich sagen, das ist eins der Spiele aus der Zeit, an die kann ich mich unglaublich noch gut erinnern. Das ist sicher ein emotionales Highlight gewesen. Und zwar auch schon im Vorlauf, Wochen davor hat man eigentlich diesem Spiel entgegengefiebert. Damals waren die sportlichen Voraussetzungen, glaube ich, auch noch ein bisschen anders. München und Augsburg waren eher auf sportlicher Augenhöhe, als man es jetzt von außen mal so sehen würde, auch wenn es am Eis oft anders aussieht. Und ja, eigentlich war es ja wie gemalt. Du gewinnst da 5-0, hast da ausverkaufte Halle. Damit musst du ja Leute ziehen. Also das ist ja was, was man nachhaltig einfach mitnehmen muss und was wichtig ist, solche emotionalen Highlights, um auch für die Zukunft immer wieder neue Fans zu generieren.
Ist nämlich auch ein Punkt, wo ich sage, du musst ja auch mal Highlights in der Saison setzen. Meine Saison ist vergleichsweise, im Vergleich zu anderen Sportarten, sogar vergleichsweise kurz, komprimiert, viele Spiele in kurzer Zeit. Da ist es manchmal schwer, wirkliche Highlights zu generieren. Wenn du aber so, also das ist ja ein Fixpunkt dann ja im Kalender.
Ja.
Und von dem zehrst du nochmal viel länger, als es vielleicht von einem, mach einen 5-0 Derby-Sieg am Freitag, aber am Sonntag hast du das nächste Spiel, das übertüncht ja schon wieder so.
Ist das jetzt noch ein schöner Rückblick oder die Kritik an der DEL an sich oder eben jetzt die Bestellung an Christian Winkler, dass wir wieder mehr so wenige Highlights in das, also in den 2 Minuten, aber jetzt so schön früh drin.
Ja, aber das ist doch, also ich glaube, das ist wenig Kritik, sondern das ist dem Eishockey geschuldet, dass du halt in der Lage München mindestens mal 12 Hauptrunden-Derbys spielst und damit das einzelne Spiel an sich nicht mehr diese emotionale Rolle spielen kann.
Also das Fass wollte ich gar nicht aufmachen, aber ich wollte
doch, ich schon. Also das passt immer ganz, ganz gut. Nein,
jetzt. Vielleicht kommen wir auf im weiteren Verlauf, werden wir, glaube ich, nochmal auf gewisse Highlights kommen, weil da haben wir noch was. Also finanziell war es ein Desaster leider und du hast gesagt, also zuschauermäßig hat das ja dann wirklich auch gezogen hinten raus. Dann hat man es leider nicht nochmal in die Pre-Playoffs geschafft. Man hat sie knapp verpasst. Und ich sag mal, dann kam ein sowas von unruhiger Sommer. Und ich will jetzt, für dich muss es ja fast ein Déjà-vu gewesen sein.
Ja, klar. Aber das war halt schon nochmal eine andere Hausnummer. Ja, weil irgendwann war eben klar, jetzt geht's absolut um die Existenz des Eishockeys in München. Und ich habe damals auch jedem immer gesagt, wenn es jetzt vorbei ist, dann ist es vorbei. Nochmal wird keiner das Ding zum Laufen bringen. Weil in so kurzer Zeit, weil man ist ja schon wieder kometenhaft nach oben gestiegen. Das vergisst man ja dann sowieso. Ich meine, 2004 haben wir in der Oberliga gespielt und 2010, 11 waren wir der beste DEL-Aufsteiger aller Zeiten. Und wir reden vom Sport. Ja, also nicht so, und es war nicht so, dass das alles, sage ich mal, gemeinte Wiesen gewesen wäre. Ja, so, sondern wir waren lediglich einen Vorteil, aber wir waren mit einer großen Stadt gespielt. Ja, aber nichts anderes. Weil alle anderen waren, was, sage ich mal, Infrastruktur und anderen Dingen anbetroffen hat, waren uns die voraus. Ja, und das war natürlich schon, erstmal war es ein Riesenschock, dass es doch so spitz auf Knopf ist. Und dann muss ich sagen, die Wochen und Monate waren brutal. Sie waren einfach zwischen Hoffen, Bangen, Hoffnungslosigkeit. Mhm. Weil man darf eins nicht vergessen. Klar, es ging um den Club, aber es ging ja auch um Menschen. Also wir hatten ja auch schon viele Spieler verpflichtet für die Saison danach, weil es gab eigentlich keine großen Hinweise, dass es gleich so weit kommt. Und die Mitarbeiter zum Beispiel in der Geschäftsstelle, das war Wahnsinn. Also irgendwann habe ich gesagt, Leute, wir müssen weitermachen, weil ich immer noch dran geglaubt habe. Und der Glaube war aber, ich verstehe auch die Leute, die dann gesagt haben, ja Christian, für was sind wir denn überhaupt noch gekommen? Es ist vorbei. Kapier's, es ist vorbei. Ich habe gesagt, nein, es ist nicht vorbei, es ist dann vorbei, wenn das Licht aus ist. Und wir waren dann oft viele Stunden beieinander, guckt auch abends oft noch, weil ich einfach auch das Gefühl gehabt habe, dass die Leute das brauchen. Das Schlimmste war, glaube ich, für den einen oder anderen nach Hause zu gehen jetzt und gar nicht wissen, was kommt, weil über die Jahre auch eben der Verein dermaßen ans Herz gewachsen ist. Und die sage mal, die Schlingmannhäuser ist immer enger geworden. Und es waren Momente dabei, die waren, wenn man jetzt so zurück betrachtet, die waren nicht schön, waren gar nicht schön.
Vor allem, weil ja dann irgendwann schon, ja eigentlich der letzte Sargnagel gefühlt schon geschlagen war. Die Lizenz war eigentlich schon in Schwenningen. Man hat eigentlich das Trauerspiel schon beendet gehabt im Hinterkopf. Und dann kam die Monstermeldung, ja, ich glaube, die erste Info ist durch einen Tweet irgendwie rausgekommen, dass da was mit Red Bull passiert. Und plötzlich war ein Funken Hoffnung da. Und ich schaue jetzt mal meine beiden Mitstreiter von Radio Wiesenfeld an. Das war dann, glaube ich, schon irgendwie auch ein bisschen Ungläubigkeit, oder?
Ja, das war heftig, weil ich weiß noch, ich bin mit meiner Frau damals in Urlaub geflogen in die Türkei. Und wir hatten beide nicht so gute Laune, weil auf einmal unsere Sportmannschaft weg war. Also für uns war klar, okay, das Ding geht nach Schwenningen, Eishockey durch oder fahren wir nach Tölz oder Garmisch ab und dann schauen wir halt da. Ist okay, keine Ahnung, aber wir waren nicht besonders gut gelaunt. Und raus kam diese Meldung an dem Tag, als wir zurückgeflogen sind. Und es war das Erste, als ich mein Handy angemacht habe, wieder in München zu lesen bekommen habe, war Münchner Eishockey gerettet.
Okay.
Das war viel besser als der gesamte Urlaub davor.
Bei mir war es gar nicht so dramatisch, weil wir haben uns ja dann auch noch vor der Eishalle getroffen, einige von den aktiven Fans. Und wir haben eigentlich mit diesem Thema DEL abgeschlossen und waren uns einig, dass wir in der Bezirksliga irgendwo wieder als Haufen von 300, 400, 500 Fans, klar, wir haben nicht von DEL träumt, aber wir haben gesagt, okay, gut, mit 300, 400, 500 Zuschauern, du hast ein gewisses Ticketkontingent, das war ja damals immer das, für die kleinen Ligen bist du eigentlich zu groß, für die großen Ligen bist du eigentlich, oder wie der Christian gesagt hat, da passt die Infrastruktur drumherum, nicht so gut, aber man war sich schon einig, dass man unten losfängt und ich glaube, das Erleichterndste für viele Fans damals war, dass diese Geschichte mit dem Herrn Beck aus Landshut nicht hingehaut hat, weil das war ein Desaster für die Fans gewesen.
Da muss ich auch sagen, das war was, das war halt damals dieses, du hast dich halt an jeden Strohhalm, hast du dich halt geklammert. Ja. Ich muss sagen, ich habe ein Gespräch gehabt dann und habe gewusst, das ist nicht ehrlich und habe auch gewusst, es wird nichts. Trotzdem mussten wir uns zu dieser Zeit, weil es ging um sein oder nicht sein, wir mussten uns nackig ausziehen vor jemandem, wo wir gewusst haben, er wird es nicht ernst machen. Ja. Und es war, wie gesagt, es war so tiefgründig. Und wenn du sagst, ja klar, ihr habt euch damit abgefunden, ganz unten, aber ich bin nach wie vor der Meinung, das war Wunschdenken, das war auch in dem Moment klar der Gedanke, ja gut, dann fangen wir halt unten wieder an. Ich glaube, dass die Kraft nicht mehr da gewesen wäre, weil es eben ja nicht das erste Mal, nicht das zweite Mal, nicht das dritte Mal war. Und vor allem es ja auch wieder so wie gesagt, also kometenhaft war. Ja. Und ich glaube nicht, dass du Partner gefunden hättest, die diesem Projekt noch mehr beigestanden wären, weil die Historie einfach furchtbar war. Ja, und für mich gab's, oder nicht für mich, für uns gab's nur ein Ding. Wir müssen schauen, dass wir in der DEL bleiben und das Ding auf gehbare Füße stellen.
Ja. Also jetzt, wo es der Sebi sagt, ich glaube, es gab damals tatsächlich schon eine Chatgruppe und ein Forum mit dem Namen EC Oberwiesenfeld.
Ja, wir waren eigentlich waren wir fertig. Also hat man nur noch drauf gewartet.
Nein, ich bin der Spinner. Ja, ich bin der Spinner hingestellt worden, weil ich immer wieder gesagt habe, nein, ich kann mich halt noch auch ganz gut erinnern, Süddeutsche Zeitung, und hat dann gesagt, Herr Winkler, jetzt seien Sie doch mal ehrlich, es ist vorbei. Und dann habe ich gesagt, nein, es ist nicht vorbei. Vorbei ist dann, wenn es vorbei ist. Ja, aber was soll denn da jetzt noch kommen? Jetzt ist es Mai und Ding. Sie sind auch wieder gesagt, es ehrt Sie, aber Sie sind ja völlig weltfremd. Warten Sie, auf dem Reiter auf dem weißen Pferd oder was? Dann habe ich gesagt, ja, es gibt weiße Pferde. Ja. Aber klar, für mich war es dann einmal so, ich musste mich teilweise selbst anlügen, um noch an den letzten Funken Hoffnung zu glauben.
Also es war wirklich nur im Prinzip Hoffnung, ne?
Naja, es war, wie gesagt, es sind dann die Gespräche mit Schwenningen, die ja dann auch auf einer ganz anderen Ebene noch geführt wurden, weil es klar, die Gesellschaften mussten dann auch irgendwo schauen, dass sie auch nicht einen Totalschaden erleben, sondern dass sie zumindest die Lizenz noch verkaufen können. Ja, versteht man als Fan nicht, habe ich überhaupt nicht hören wollen, haben Spieler nicht hören wollen, aber muss man auch, ist ein Geschäft irgendwann, ja, die haben das getan, was sie zu tun haben. Ja, ja, und dann kam der nächste Schritt. Das war dann so 2-3 Tage später. Es war ein sehr trauriger Tag. Es ist ein sehr guter Freund von mir gestorben. Und ich war auf der Beerdigung und habe mein Handy nicht ausgeschaltet. Also ich habe es lautlos gehabt, aber ich habe es nicht ausgeschaltet gehabt und habe es in der Anzugshosentasche gehabt. Und während dem Begräbnis hat ständig mein Handy geklingelt. Das gibt es jetzt nicht. Also es war ein Ding. Bin dann vom Friedhof raus, habe aufs Handy geschaut und dann war es der Marcel Porsche, damals unser damaliger Marketingleiter. Dann habe ich ihn angerufen und gesagt, was soll denn das? Also wenn du es, ja, Entschuldigung, aber es ist dringend. Sag ich, was ist denn los? Ja, die Bullen wollen uns sehen. Na, sage ich, wie die Bullen wollen uns sehen? Ja, ich habe dann ein Blindteam immer gesagt, was will denn die Polizei von uns?
Ja, wirklich, schnell, wirklich. Das war mein erster Gedanke jetzt gerade.
Und dann denke ich, nee, Red Bull will uns sehen. Okay, Termin, okay, haben wir einen Termin gehabt. Und ich bin mit, klar, Hoffnung ist immer da, aber ich bin jetzt nicht dahin gefahren, um zu denken, okay, die sagen jetzt, ihr seid so super, ihr seid so toll, wir nehmen das jetzt alles und bla bla. Und dann waren wir da dort und wir hatten so einen tollen Termin. Also es war einfach, die haben uns angehört und das war einfach, ich hatte einfach, klar, ich bin dann auch nicht heimgefahren und gesagt, okay, das wird's jetzt, aber ich hatte ein gutes Gefühl und da ist wieder dieser Funke Hoffnung gekommen und das ist immer das, was ich habe mir dann gedacht, okay, vielleicht war der Auftritt vor ein paar Tagen doch nicht umsonst. Ja, weil ich hab nicht mehr gut geschlafen, weil ich natürlich jetzt auch dachte, okay, jetzt habe ich den anderen, unseren Gesellschaftern vielleicht auch noch alles kaputt gemacht. Ja, und es war ein sehr, sehr gutes Gespräch und ich muss sagen, Rene Dimter, Name ist ja auch schon mit involviert. Der hat es dann, muss ich sagen, ja, nach 3-4 Tagen hat er uns das Signal gegeben, ja, das könnte was werden. Es war dann auch noch ein weiter Weg zu gehen, ja. Aber wir sind von der ersten Sekunde an so fair behandelt worden und es war nicht so, dass wir irgendwas und dass wir uns auf die Knie am hinlegen müssen, sondern wir haben sofort das Gefühl gehabt, hey, wir haben ernsthaftes Interesse, erzählt uns mal, was ist Sache und so. Ich glaube, die Ehrlichkeit, die wir dann auch zutage getragen haben, hat sich dann auch ausgezahlt. Und ja, und dann hat es halt noch ein paar Tage so sich hin und her gezogen. Und am 20. Mai war damals, nach dem Finale daheim von Bayern, ist der Anruf damals gekommen, wir machen es. Und das, muss ich sagen, war einer der schönsten Tage in meinem Leben.
Schmeißen wir mal eine Hörerfrage rein. Was war für dich der emotionalste Höhepunkt bisher? War es ein Champions-League-Finale? War es die erste Meisterschaft? War es der Aufstieg in Schwenningen? Oder war es vielleicht sogar der Moment, dass das Münchner Eishockey Bestand hat mit einem neuen starken Partner an der Seite?
Also ich glaube, es wäre jetzt nicht fair, irgendwas rauszupicken. Das, was du gerade aufgezeigt hast, zeigt mir wieder, was eigentlich in kurzer Zeit alles passiert ist, ja, Positives passiert ist, aber ich würde sagen, dieser Anruf war mit der emotionalste, weil ich wusste jetzt, müsst ihr euch das so vorstellen, du ziehst ein Kind hoch, es war wie ein Kind und plötzlich sollte das Kind weggehen und du kannst, und jetzt kann das Kind bei dir bleiben und ich hab damals auch ganz klar gesagt, es geht nicht um irgendjemanden von uns. Wenn ihr meint, ihr müsst von heute auf morgen 20 neue Leute rein, macht es bitte. Mir ist nur wichtig, dass das Eishockey in München weiterlebt. Das war meine Eingangsworte. Ich habe gesagt, es geht hier um keinen, der hier sitzt oder sonst was. Es geht nur um das Produkt Eishockey in München. Und das war für mich sicherlich einer der emotionalsten Momente, aber jetzt das, auch die anderen, auch sportliche, Manfred, wir sind alle Sportler, darum machen wir das. Die erste Meisterschaft mit München, 16 in Wolfsburg, 17 wiederholt, 18 Spiel 7 gegen Berlin, Champions League Finale, heuer Halbfinale, auch heuer, die Saison, muss ich sagen, war auch eine für mich nach wie vor Highlight-Saison, auch wenn es am Ende nicht ganz gereicht hat. Ja, also wir sind, was die Highlights anbetrifft, in den letzten Jahren sehr verwöhnt, ne?
Das kann man auf alle Fälle sagen. Es kam dazu, wir wissen, ein Jahr Red Bull als Namenssponsor, dann kam die Komplettübernahme. Ich denke, dieser Weg wurde auch von Anfang an aufgezeigt, dass es diese Option gibt, wenn es sich denn bewährt, wenn die Zusammenarbeit gut funktioniert, dass diese GmbH dann an Red Bull übergeht. Das war ein Quantensprung fürs Münchner Eishockey. War. Erstens, ich gehe mal davon aus, ihr habt damals dann schon die erste Planungssicherheit gehabt. Wir sind jetzt stabil, wir können etwas tun. Es wurden dann wahrscheinlich ein paar Stufen wirklich übersprungen, weil plötzlich Möglichkeiten da waren zu professionalisieren. Wir reden jetzt, also die Hallenmodernisierung jetzt am Oberwiesenfeld ist nur ein Punkt davon, aber du kannst natürlich dann sagen, okay, wir können die Mannschaft ein bisschen anders bestücken, weil eben auch eine Sicherheit da ist. Du kannst eine Kabine ein bisschen umbauen. Es sind viele kleine Stücke, aber das muss ja für dich auch irgendwie surreal gewesen sein. Und jetzt bin ich mal ganz ehrlich, die Sorge, die ja da gewesen ist, Tabula rasa, alles weg. Einfach mal rasieren, weil man es vielleicht aus anderen Sportarten schon mal anders gesehen hat. Jetzt bist aber du das beste Beispiel, du bist ja bis heute hier. Ne? Also auch das, glaube ich, ist jetzt nicht selbstverständlich.
Naja, das ist absolut nicht selbstverständlich. Und da muss ich jetzt auch nochmal sagen, weil jeder immer redet, ja, dann hauen die alle weg und dann und alles Geld. Das ist so, wenn ich zum Beispiel mal höre, was wir angeblich bezahlen oder wir, da kriege ich so ein Halskrieger. Weil erstens mal, wir sind gut bestückt, wir haben Möglichkeiten, wir haben tolle Möglichkeiten, aber wir sind nicht Ligaspitze, was zum Beispiel das Budget anbetrifft. Das kann ich ganz klar so sagen, wie ich hier sitze. Ja, da gibt's andere und das ist auch gut so und die verurteile ich auch nicht dafür. Aber immer dieses ja klar geht der nach München, weil Red Bull und die Kohle und was weiß ich. Immer sagen, hier wird mit also ich von oben nach unten wird hier wirklich mit Verstand gearbeitet. Und das hat man damals auch gesehen. Und es hat auch eine Zeit lang gedauert. Ja, das erste Jahr haben wir zum Beispiel, wo dann so, mit dem Namenssponsoring haben wir die Playoffs nicht geschafft. Das Jahr später waren wir in die Pre-Playoffs. Ja, dann waren wir im Viertelfinale. Und dann haben wir die Meisterschaft gewonnen. Ja, aber es ist jetzt nicht von heute auf morgen alles umgeschmissen worden und alles tabula rasa, wie du sagst, weil eben die auch, weil man gesehen hat, das ist ein Pflänzchen und es wächst und da kann man noch mit weiter gießen, ja. Aber immer diese mehr von, das finde ich ist einfach nicht fair, weil da wird, bei uns wird genauso hart gearbeitet wie bei allen anderen Clubs, von denen ich alle den höchsten Respekt habe. Aber es ist immer sehr einfach, uns irgendwo in der Schublade reinzuschieben und zu sagen, ja, die haben das meiste Geld in meinem Ding. Wir haben ein sehr gutes Budget und das sind wir sehr dankbar dafür. Aber dafür tun wir auch was. Ja, es ist bei uns nicht so, dass das egal ist oder sonst was, im Gegenteil. Ja, und ich glaube, wir haben mehr Zuschauer mittlerweile, wenn wir vor Zuschauer spielen können. Ja, und was das Allerwichtigste ist für den Standort München und für den Standort Bayern und für das ganze deutsche Eishockey, ist das, was jetzt entsteht. Das ist der SAP Garden, weil das wird ein richtiger Quantensprung. Weil da geht eine Großstadt von einer Eisfläche auf drei Eisflächen plus eine Arena. Das wird der Quantensprung.
Das ist jetzt ein guter Punkt, sage jetzt einmal, den Punkt hinter die Vergangenheit zu setzen und jetzt in die Zukunft schauen. Eine Frage habe ich jetzt aber noch. Wer hat als erstes, Wieler oder Stasny? Und wen von beiden hättest du behalten gern?
Ja, der erste war der Wieler. Da wollte ich aber eigentlich einen ganz anderen haben. Ja.
Aha.
Ich wollte eigentlich den Matt Cullen haben, ja, aus Minnesota. Und waren auch schon ziemlich weit. Und der Matt ist dann irgendwann in letzter Minute, sagen wir mal, abgesprungen und hat gesagt, aber ich hätte jemanden, mit dem ich momentan auf dem Eis bin und der will unbedingt nach Europa. Der ist ein paar Jahre jünger wie ich und der spielt auch für einen neuen Vertrag nächstes Jahr. Ja, sag ich, wer ist es? Ja, Blake Wheeler. Ja, okay. Hat mir dann auch gleich die Nummer gegeben, habe ich mit ihm ausgetauscht. Der Agent ist dann auch gleich mit uns in Kontakt getreten. Das war dann, muss ich sagen, wirklich easy. Ja, Blake war dann hier, hat sich sehr wohl gefühlt und hat dann gemeint, ja, ich hab da einen, der wird gern mit mir spielen. Dann habe ich gesagt, ja, wer? Ja, ist das nicht gut. Weiß ich, heute noch war ich in Innsbruck vor der Eishalle gestanden, weil ich Innsbruck Salzburg angeschaut habe und habe dann während dem Spiel die Zusage vom Paul bekommen und ja, das war natürlich ein unglaubliches Duo. Beide hätte man gern länger behalten. Sind dann irgendwelche andere Clubs gekommen, haben dann deutlich mehr bezahlt. Und sind rüber, aber das war auch zum Beispiel, das war immer klar, dass in dem Moment, wo es drüben weitergeht, dass die Jungs wieder gerne gehen würden. Aber auch das hat uns weitergeholfen. Die haben uns auch in gewisser Weise wieder aufs nächste Level gehoben. Beide waren sehr, sehr gern da. Glaube ich, äußern sich heute noch sehr positiv über die Zeit, die sie hier verbracht haben. Und möchte ich auch nicht missen. War zum Beispiel, als du vorhin die Highlights aufgezeigt hast, war auch eins der Highlights. Ich kann mich erinnern, die beiden erste Heimspiele gegen Augsburg zusammen, auch in doppelter Unterzahl, haben sie Powerplay gespielt. 3-5 haben sie Powerplay zu dritt gegen 5 Augsburger gespielt. Ja, und das war auch, kann ich mich erinnern, die Zuschauer waren ungläubig. Das Publikum war, also ging nur noch ein Raunen durchs Stadion.
Ich erinnere mich, ja, das war ein brutaler Highlight. Also da hat man halt gesehen, was die halt an der Scheibe machen. Also
war auch ein 5-0, glaube ich. Ja, 5-0 gegen Augsburg war so ein Standardergebnis.
Ja. Ja, 5 Buden gegen Augsburg hat
es irgendwie. Ganz ehrlich, man fragt sich ja heute noch oft, die beiden haben ja die Mannschaft enorm aufgewehrt und haben mit Martin Buchweiser die meiste Zeit gespielt. Aber was hätten die beiden denn veranstaltet mit den Mannschaften der letzten Jahre? Also der Kader des jetzigen ERC München und die beiden on top. Ach.
Es ist super. Ich kann mich immer noch an dieses eine Spiel in Mannheim erinnern. Ich glaube, wir waren 5-2 hinten. Und ich sitze da oben und auf einmal fahren Wieler und Stasny, ich glaube, in Unterzahl war das, fahren an den Mittelbulli, schauen sich an und nicken. Haben sich richtig zugenickt. Und dann ist es richtig losgegangen an Mannheim. Also das war eine Show.
6-5 am Ende, glaube ich.
Also das war eine Show, das war vom Allerfeinsten. Also das...
Eine Show war natürlich dann auch die 3 Meisterschaften in Folge. Wir steigen jetzt mal so ins aktuelle Geschehen ein. Winky, du warst immer zuständig für München. Ich glaube, du bist das Gesicht des Münchner Eishockey-Kosmos. Seit Juni 2020 bist du aber mehr. Du bist das Managing Director Sports bei Red Bull Eishockey. Du hast schon mal erklärt, du bist das sportliche Bindeglied zwischen München, Salzburg und Academy. Mhm. Da kann sich aber auch jeder ausrechnen, dass das gleich mal ein Wust an Arbeit mehr ist.
Also das erste Mal, wenn wir sagen, ich glaube, dass nicht ich das Gesicht des Münchner Eishockeys bin, sondern dass wir das sind. Ja, weil ich alleine kann, hätte vor der Übernahme von Red Bull nichts schaffen können und auch danach ist es so. Also es geht nur in einen Gemeinschaftsverbund und das fängt ganz unten an und hört ganz oben auf. Ja, das ist einmal das eine. Und meine neue Aufgabe, ja klar, ich bin das Bindeglied seit 2020, seit Corona. Ja, 8. Mai, glaube ich,
habe ich damals... Seit es uns gibt im Übrigen, ja. Nur mal so. Also letztendlich machen wir ja gleich einen doppelten zweiten Geburtstag.
Und muss sagen, dass es schon die letzten 2 Jahre sehr, sehr, sehr fordernd war, weil eben nichts normal war. Ja, also gerade das erste Jahr... Da sind ja Dinge auf uns zugekommen, die wir nicht kannten. Du kannst plötzlich nicht mehr planen. Es geht alles nur noch von Tag zu Tag, manchmal von Stunde zu Stunde. In dem Jahr haben wir schon ein paar Learnings aus dem letzten Jahr, sage ich mal, einbringen können. Aber trotzdem kannst du die auf sowas meistens nicht vorbereiten. Und es war natürlich schon, weil irgendwo war immer was, ob es jetzt in der Akademie war, ob es jetzt beim Pro-Team in Salzburg war oder in München. Irgendwo war immer was und es war natürlich schon, ist schon immer wieder mal, sage ich mal, ans Limit gegangen, muss ich jetzt auch sagen. Ich will jetzt da nicht, ich habe es schon mal erwähnt, als ich den Max Eberl gehört habe, als er seine Pressekonferenz gegeben hat, dass er sein Amt niederlegt, wo er dann über die Gründe gesprochen hat und was so Dinge. Also ich konnte ihm sehr, sehr gut nachfühlen und habe das, muss ich sagen, das hat mich richtig gepackt. Ja. Mhm. Weil man sich das dann auch erst einmal wieder vor Augen führt, wenn man das vielleicht auch von woanders hört. Und auch da muss ich wieder sagen, alles nur machbar im Verbund. Und alle Mitarbeiter haben die letzten 2 Jahre Unheimliches geleistet, weil das sonst nicht durchzustehen gewesen wäre. Und da sind wir trotzdem auch immer noch ein kleines Licht, weil ich will jetzt nicht uns zu hoch heben, weil wenn ich schaue, was Krankenhäuser, Krankenschwestern sonst was geleistet haben, da muss man dann wieder sagen, war das bei uns wahrscheinlich ein Kindergeburtstag, aber es war kein einfacher Kindergeburtstag.
diese neue Aufgabe. Das heißt, du brauchst jetzt ja mehrere Augen und wir wissen genau, zerreißen kannst du nicht. Du kannst immer nur an einem Ort sein. Eine spannende Personalie in der Situation ist ja, ihr habt Michi Wolf zurück in die Organisation geholt. Und da war ja, oder da ist das Fernziel dann auch irgendwann wirklich so für, ich sag mal, für München vielleicht sogar in die Position zu bringen, die du vorher gemacht hast. Kannst du uns da mal so ein bisschen einen Einblick geben in euren Arbeitsalltag und wie läuft das im Tagesgeschäft ab mit Michi Wolf?
Also du hast schon mal richtig gesagt, ich kann nicht zur gleichen Zeit überall sein. Ja? Ich versuche mich auch so gut zu teilen, wie es möglich ist. Bei Michi war von Anfang an erstmal das Ziel, ihn einzuarbeiten, aber auch bei Michi muss man sagen, jeder weiß, der hat zu Hause einen Betrieb mitzuleiten. Sind dann auch noch ein paar private Dinge dazugekommen, dass es die letzten zwei Jahre eigentlich unmöglich war, auch für ihn, sich da reinzuarbeiten. Wir haben uns mit Michi jetzt erstmal darauf verständigt, der Michi scoutet für uns. Ja, der ist im Scouting tätig, war aber jetzt auch, muss ich sagen, die letzten zwei Jahre nicht so einfach, weil man nicht so früh hat scouten können, weil die Hallen meistens verschlossen waren. Ja, da wollen wir ihn jetzt noch mehr und mehr einbinden und der Michi wird immer ein wichtiger Bestandteil bei uns sein. Ich habe dann noch den Philipp Watz, der bisher Teammanager war bei uns. Der wird jetzt ein bisschen promoted, den nehmen wir jetzt ein bisschen an die Hand. Ja, der soll auch Aufgaben, sage ich mal, übernehmen, weil sonst ist es sicherlich nicht machbar für mich, alles zu überblicken. Und ich habe natürlich dann auch, muss ich sagen, mit Steffi Schuller zum Beispiel im Büro noch jemanden, die mir wahnsinnig gut da unterstützt und habe an allen Standorten, also zum Beispiel in Salzburg, Helmut Schlögl, dort der Managing Director Sport, mit Matt zusammen, die einen fabelhaften Job machen. Dann habe ich in der Akademie den Helmut Diraf, die ganzen Trainer und das Umfeld. Also ich habe überall gute Leute, aber ich muss ja sagen, ich habe jetzt zwei Jahre schon auch gebraucht, unter erschwerten Umständen, erst einmal alles kennenzulernen, um auch zu wissen, wie was wo tickt, weil zum Beispiel die Akademie ist ein ganz großer Baustein unserer Organisation und auch da musste ich sehr, sehr viel kennenlernen, aber ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich alles kenne und ich kann nur sagen, jetzt wird richtig Gas gegeben.
Jetzt so aus der Sicht und aus der Position, die du jetzt hast, wie groß sind denn die Synergien zwischen den beiden Profiteams? Also zwischen Don und Matt, die ja auch schon zusammengearbeitet haben. Gibt es da einen regelmäßigen Austausch auch während? Das ist aber gesagt, der eine schaut sich auch mal ein Spiel von den anderen an und dem fällt was auf. Oder
absolut.
Ist es doch getrennter?
Nee, absolut. Also, und das ist ja auch Teil meiner Rolle, ja, da die Synergien noch mehr zu schaffen. Und auch das, so ist ja nicht nach Hause, aber war halt die letzten zwei Jahre auch schwierig, weil es einfach die Gegebenheiten nicht so gegeben hat. Aber Matt und Don zum Beispiel, die sind ständig im Austausch. Der eine schaut sich Videos von dem an, der andere von dem. Ich schaue mir zum Beispiel Spieler von beiden Seiten an, denke mir, Mensch, ich will zum Beispiel nicht ausschließen, sage ich jetzt einmal einfach so, dass ein Deutscher in Salzburg spielt und dass ein Österreicher in München spielt. Das will ich nicht ausschließen, sondern jeder soll da spielen, wo er vielleicht die bestmöglichste Entwicklungschance hat. Und zum Beispiel Justin Schütz, JJ Peterka. Das war zum Beispiel so ein kleiner Startschuss. Oder heuer mit dem Daniel Leon, hat jetzt leider nach Nürnberg geht. Aber das war auch so ein Plan eigentlich, jetzt in Salzburg eine gute Rolle spielen. Ich glaube, die DEL ist eine Treppenhöhe wie die Ice League, wobei man die Ice League nicht zu niedrig einstufen sollte. Eine sehr, sehr kompetitiv starke Liga. Salzburg letztes Jahr brutal durchmarschiert. Tolles Eishockey gespielt. 12-0 Siege in den Playoffs. Also da sind wir auf Augenhöhe. Wir sind auf absoluter Augenhöhe. Und meine Aufgabe ist es jetzt, diese Synergie noch mehr zu schaffen. Ich will irgendwo auch Grenzen öffnen. Zum Beispiel auch von jungen Spielern. Wie gesagt, warum soll ich nicht einmal ein österreichisches Top-Talent in München spielen? Und warum soll ich, und auf der anderen Seite machen wir es schon, dass zum Beispiel deutsche Top-Talente auch in Salzburg spielen.
Ist das leicht, war ja zum Beispiel erst in Salzburg. Ja,
sehr gut. Ist das leicht, das ist jetzt eher technische Frage, auch von der Liga her, ist es leichter von der Akademie einen deutschen Spieler in Salzburg einzusetzen, wie zum Beispiel jetzt einen österreichischen Spieler in München? Wie ist denn da der DEB drauf mit den Nachwuchsligen, mit der Durchgang?
Naja, der österreichische Spieler hat halt eine Importlizenz.
Genau. Ne? Aber ein deutscher Spieler, der in der Akademie zwei, drei Jahre gespielt hat, der braucht ja in Österreich kein.
Der ist auch Import, aber da hatte man bis jetzt dieses Punktesystem, ja, wo man das halt dann auch so. Aber nochmal, für mich ist es dann auch egal. Oder für uns, ist immer uns. Dann spielt halt ein Österreicher als Import in Deutschland und ein Deutscher als Import in Österreich. Also ich glaube, die Anzahl der Importspieler, die man haben kann, die ist an beiden Standorten groß genug. Ja. Und dann, das ist halt dann einfach so, weil warum soll ich jetzt, das auch nicht disappearlich, warum soll ich jetzt einen älteren Herrn holen, der vielleicht auf der Durchgangsstation nochmal schnell an München und Salzburg vorbeifahren will, und nicht sagen, okay, jetzt gebe ich einen jungen Burschen die Chance. Also, dass derjenige dann vielleicht am Ende nicht derjenige sei, wer das entscheidende Tor schießt in Spiel 7, das erwarte ich nicht. Aber ich erwarte, dass sich der halt dann einfach auch weiterentwickelt. Und das ist einfach, wie gesagt, wir haben es schon angeschaut, du hast es gerade gesagt, Philipp Wareika ist auch so ein Beispiel, Justin, JJ, und wie gesagt, es ist ja jetzt nicht ausgeschlossen, dass es mir in eine andere Richtung geht. Ja, und da sind wir ja wieder gesegnet. Wir hatten sowas. Wer hat so eine Akademie? Aber da muss ich auch immer wieder sagen, wenn es dann immer heißt, ja, ihr habt ja alle Spieler. Ja, wir bilden sie ja auch aus. Wir bilden sie ja auch nicht nur für uns aus, sondern wir bilden sie auch für DL-Clubs aus, für Eisleague-Clubs aus und hoffentlich auch immer wieder mal den einen oder anderen für den großen Teich. Ja, das muss ja auch mal immer jeder stehen. Wenn ich jetzt heute mal schaue, wie viele Spieler aus unserer Akademie in die DL gehen. Ja, das ist doch super. Das ist doch super. Also, dass jetzt nicht jeder bei uns spielen kann, das ist ja auch klar. Und wenn ihr dann sagt, ja, warum gehen die alle von uns weg? Ja, ich kann jetzt nicht jedem Spielplatz geben, weil eins ist auch klar, der sportliche Erfolg hat schon auch noch immer noch. Und ich sage nicht, dass die Jungen den sportlichen Erfolg gefährden. Aber es ist doch ganz klar, jeder kann nicht diesen Spielplatz haben, dass er sich weiterentwickelt. Und diese Spielplätze müssen geschaffen werden. Aber es ist doch super, wenn jetzt zum Beispiel der ein oder andere in die DL geht und sich dort weiterentwickelt und auch dem deutschen Eishockey weiterhilft. Und das Gleiche ist in Österreich bei der Eisleague. Ja, dann geht heute mal einer nach Innsbruck, dann geht heute mal einer nach Villach und entwickelt sich dort weiter. Aber ausgebildet werden sie bei uns. Und darum muss ich immer sagen, wer so denkt, ja so quasi, ihr habt ja die alle und ihr blockt die alle, muss ich sagen, ein bisschen zu kurz gedacht, weil müsste man mal eine Aufstellung machen, wie viele Spieler aus unserer Akademie mittlerweile in Österreich und Deutschland in der Liga spielen.
Ja. Also das ist Garantie für die komplette Nachwuchsarbeit und auch für komplett Eishockey Deutschland und Österreich ist es sicher ein Riesenvorteil, dass du da so zentrale, gute Möglichkeiten der Ausbildung hast. Das haben wir ja auch schon oft genug betont. Es wird ja auch immer gefordert, man muss mehr auf den Nachwuchs setzen. Leider hört man an anderer Stelle dann aber oft, aber ja, vielleicht doch lieber die anderen.
Naja, aber jetzt schauen wir mal her. Maxi Suber.
Ja.
Ja? Maxi Suber, U20 Nationalspieler. Ja. Letztes Jahr, glaube ich, ab November fester Bestandteil. Ja. Justin Schütz. Ja. Justin Schütz ist Jahrgang 2000. Ja, ist der alt. Weil, Justin Schütz Jahrgang 2000 ist gestern 22 Jahre alt geworden. Ja? Dann Julian Lutz 17. Okay, der Julian war verletzt. Kann keiner was dafür. Kann er nichts dafür können. Wäre der nicht verletzt gewesen. Man, beim Salut haben wir schon gesehen, was er hätte leisten können. Ja? Philipp Wareika. Ja? 2001. 21 Jahre jetzt dann. Ja, jetzt habe ich schon mal vier Spieler aufgezählt. Vier Spieler, Justin war letztes Jahr noch 21 und jünger, die bei uns in der Stammformation waren. In der Stammformation. Ja, so, und dann denken wir jetzt mal drüber nach, wie viele Spieler haben wir geholt in den letzten 3 Jahren, sowohl in Salzburg und in München, die außerhalb unserer Akademie gekommen ist. Sagt's mir einen U23-Spieler. Es gibt keinen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich bin letztes Jahr dafür verurteilt geworden oder angeschossen worden, ja, weil wir den einen oder anderen Spieler, jungen Spieler nicht verpflichtet haben. Dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, wenn wir diese Spieler verpflichten müssen, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Weil wir bilden gerade selber aus. Ja, und klar, jetzt haben wir zum Beispiel mal einen dazugeholt, den DNL-Topscorer hat man jetzt zu uns ins Programm dazugeholt, weil wir glauben, dass er sich bei uns im Programm noch weiterentwickeln kann. Ja, aber das ist doch, wenn ich jetzt hergehe und Spieler nur von außen hole, 20, 21, 22-Jährige, ja, dann mache ich doch bei mir was falsch. Da muss ich sagen, mache ich doch bei mir was grundsätzlich falsch und dann machen wir aber, dann hat es auch alles keinen Sinn, was wir da machen.
Ich glaube, Christian, weißt du, warum junge Spieler in München nicht so auffallen? Weil zum Beispiel ein Maxi Zuber, der hat letztes Jahr nicht gespielt wie ein junger Spieler, sondern der hat gespielt wie ein gestandener DEL-Spieler. Und dann sieht man von außen, der Fan, der nur halt einmal unsere Mannschaft beobachtet, wenn wir gegen sie spielen, der nimmt das gar nicht wahr.
Ja, gut, das ist.
Aber Zuber ist ein sehr gutes Beispiel. Warum? Vielleicht, weil ich bin immer noch nicht so genau dahinter geschoben. Wir haben ja ein Voting gehabt in der DEL, auch ein Fan-Voting. Da ist ja drum gegangen, um
Nachwuchsspieler des Jahres.
Um den besten Nachwuchsspieler des Jahres. Und ohne jetzt die Leistung der anderen Nominierten irgendwie klar zu reden, weil jeder, der es irgendwo in die DEL schafft, der spielt ja gut. Aber ein Maxi Zuber war da überhaupt nicht dabei. Ist der da auch irgendwie unterm Radar gewesen? Oder weil...
Also, was diese Wahl anbetrifft, wurde intern diskutiert, auch Liga-intern. Ich glaube, es wird man in Zukunft ein bisschen anders machen. Da waren in dem Jahr, glaube ich, noch andere Parameter, haben da eine Rolle gespielt. Wo ich auch zum Beispiel den Burschen, der es gewonnen hat, überhaupt nicht rein. Ich meine, der hat uns in München gelehrt, dass er sehr gut ist. Ja.
Grüße nach Straubing.
Aber das wird sicherlich anders laufen und bin ich ganz bei dir. Er hätte mit Sicherheit zumindest in den Pool der Spieler gehört, die gewählt werden können.
Jetzt müssen wir aber ganz kurz noch mal ein kleines Dankeschön ans Herrschaftszeiten Paulaner im Tal bringen, denn die haben uns quasi am Stammtisch. Wir wären jetzt beinahe auf dem Trockenen gesessen.
Beinahe, aber also sehr aufmerksam sind die hier und der Nachschub klappt astrein, würde ich sagen. Absolut. Und Prost, oder?
Dann können wir mal ganz, ganz kurz nochmal anstoßen. Das du.
Ja, Gilbert, unter uns Klosterschwestern, wir beide sind große Freunde vom Lawnmower 4.0 von Manscaped, dem besten wasserdichten Intimrasierer aller Zeiten, oder?
Auf jeden Fall.
Aber was man natürlich sagen muss, das ist Trockenrasur. Wenn ich dir jetzt sage, dass es etwas Neues für die intime Nassrasur gibt.
Dann möchte ich jetzt schon mal mehr wissen, weil wir kennen nur die Trockenrasur.
Ganz genau, nämlich ganz neu im Sortiment von Manscaped ist das Ultra Smooth Package. Das beinhaltet ein sanftes Peeling für den Intimbereich, den Crop Exfoliator. Damit bereitet man quasi die Haut so ein bisschen drauf vor auf die Rasur. Dann gibt's das Crop Gel, ein transparentes Rasiergel. Ne? Das ist dann die Vorbereitung auf das Prozedere. Und ganz neu mit dabei ist The Crop Shaver. Das ist der Nassrasierer für den Intimbereich. Der wurde speziell eben für die Leistengegend entwickelt. Er verfügt über 3 Präzisionsklingen mit extra breitem Gleitstreifen und einem schwenkbaren Kopf. Das heißt, du kommst wirklich an alle Stellen richtig gut hin. Also das ist mal wieder High Class von Manscaped.
Hört sich auf jeden Fall gut an, aber jetzt hast du 3 Sachen aufgezählt, aber so wie ich unsere Freunde kenne bei Manscaped, kann das nicht alles gewesen sein.
Natürlich nicht. Ne? Also ihr bekommt noch 6 Ersatzklingen dazu, kostenfrei mitgeliefert und ein passendes Aufbewahrungsetui für den Rasierer. Dementsprechend hast du vollkommen recht, so ein Package muss abgerundet werden.
Das haben sie mal wieder geschafft. Da müssen wir gleich mal schauen, was das im Onlineshop kostet, aber ich bin mir sicher, dass unser Code da auch gelten wird, oder?
Natürlich gilt der Packmas21 ist der Code im Manscaped Shop. Damit spart ihr 20%, bekommt auch noch versandkostenfreien Einkauf. Und was mir an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, alle Produkte sind vegan, also komplett pflanzlich. Es gab keine Tierversuche dabei und alle Produkte sind auch sulfatfrei.
Da sind wir ganz besonders stolz drauf, so einen Partner zu haben, der sich ja nicht nur um das Thema Hodenkrebs ja auch kümmert, sondern eben auch da up to date ist, was die Lage, sage ich mal, auf dem Planeten angeht.
Genauso ist es. Also, Packmas21, klickt euch rein, spart und gönnt euch dieses Performance-Upgrade von Manscaped.
Muss man, glaube ich, schon machen. Prost. Und den Schluck, lieber Winky, den wirst du jetzt benötigen, weil ich habe eine kleine Überraschung für dich. Ich habe nämlich eine Nachricht bekommen, weil wir noch einen treuen Hörer tatsächlich auch haben, den du kennst. Da bin ich mir sehr, sehr
sicher. Ich kenne einen, der euch hört. Da bin ich gespannt.
Einen kennst du.
Und ich bin sehr, sehr gespannt, denn ich glaube, am Anfang müssen wir ein bisschen um die Ecke denken und dann weiß der Winkige sofort, was Sache ist und ich bin gespannt auf deine Reaktion.
Hallo liebe Puckmas Podcast-Freunde, hallo King. Jetzt geht's für dich in Unterzahl 3-5. Servus Christian, hier ist Christian Ortleb. Bevor es aber richtig kritisch wird für dich, lass mich hier mal ein Kompliment loswerden. Du prägst nicht nur das Münchner Eishockey, nein, ich sage, du lebst und verkörperst es 24 Stunden lang wie kein zweiter. Dennoch sei jetzt mal eine Frage erlaubt, gerade jetzt. Wirst du deine allergrößte Mission in deinem Leben noch in Angriff nehmen? Nisten wir uns langsam mal in dein Drittel ein und ziehen das Powerplay auf und lösen die Frage auf. Grüße von Matthias Sammer, der vielleicht mal wieder ein Eishockeyspiel, das nicht unbedingt 0-0 ausgeht, im Europacup sehen und besuchen möchte und damals absagte. Grüße, und jetzt geht's zur Sache, von Felix Magath, der sich auch mal wieder mit dir auf einen Kuchen treffen möchte, der seinen HSV in der zweiten Liga gerade gelassen hat und jetzt wieder Zeit hätte. Und ich denke, von ganz oben hört gerade jemand zu, der sich das wünschen und träumen würde, wenn sein Neffe beim HSV anpackt. Ganz nebenbei, damit dir nicht ganz so langweilig wird, könntest du dann auch noch die Crocodiles so nebenbei wieder nach oben führen. Bursche, und ist der Berg auch noch so steil? Ein bisschen was geht alleweil. Moin, moin und nur der HSV. Und sag Bescheid, wenn es soweit ist.
So, und jetzt klären wir mal auf.
Also als erstes Mal muss ich sagen, das ist ein typischer Orti. Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum er wahrscheinlich einer mit der Allerbesten in seinem Fach ist. Er kann alles sehr gut zusammen verpacken. Ist verdrahtet wahrscheinlich auch wie fast kein anderer in seiner Szene und ehrt mich sehr.
Der HSV, deine Fußballleidenschaft. Und wie schaut's aus? Irgendwann noch Ambitionen, mal den HSV dann zum Ziel zu führen?
Also ich muss jetzt mal sagen, die letzten fast eineinhalb Stunden
über länger Rekordfolge
waren sehr angenehm und ich finde, ganz ehrlich, ich habe mich heute ja auch schon so ein bisschen gefragt, was wird jetzt da alles kommen. Und haben wir gedacht, vielleicht können wir da rum. Können wir einen Bogen rum. Ich sage jetzt mal so, also dass der HSV meine große Leidenschaft ist. Jeder hat ja Leidenschaften. Dass die Red Bulls, glaube ich, eine große Leidenschaft von mir sind, das glaube ich, ist auch jedem bekannt. Und das ist für mich auch, es ist, wie gesagt, ist für mich nicht nur ein Job, sondern es ist meine Leidenschaft. Und das ist ganz klar. Also für mich, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und ich kann da arbeiten, wo ich am allerliebsten arbeite. Und ich kann hier auch gleich mal eins sagen. Ja.
Oh, der Christian.
Ich werde keinen anderen Eishockey-Club. Keinen anderen Eishockey-Club auf dieser Erde mehr managen, wenn ich meine Mission irgendwann beendet haben soll. Das kann ich zu 100% unterschreiben, zu 100%. Und keiner wird mich irgendwann als Lügen stellen. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht sagen will, ich will es nicht ausschließen, dass ich in meinem Heimatverein vielleicht einmal nochmal so zur Seite stehe, wie ich es in Peiting eigentlich am Anfang einmal vorgehabt habe. Ja? Also nicht in einer offiziellen Funktion, sondern einfach beistehen. Also jetzt will ich nicht, dass ich da nochmal irgendwann als Lügner da stehe. Die andere Geschichte, die ist eine ganz andere Geschichte. Das ist eine Leidenschaft. Ich meine, viele werden sich jetzt fragen, wie kann einer mit dem Dialekt der HSV-Fan sein, oder? Die Frage stellt man sich.
Die Frage stellt man sich tatsächlich, ja.
Ja? Also das ist ja eigentlich nicht normal, ne? Und, erstmal ist es familiär bedingt. In den Ende 70ern bis 2004 war mein Onkel Physiotherapeut beim HSV. Und das hat natürlich geprägt. Und damals, als ich aufgewachsen bin, war der HSV natürlich in Europa eine Nummer. Ja, und ich bin einfach in die Raute gewachsen. Mein erstes Trikot hat mir der Kevin Keegan übergezogen. Und das wirst du nicht mehr los. Also ich hab's über die Jahre versucht. Ich hab's versucht, es loszuwerden. Keine Chance. Im Gegenteil, es ist immer schlimmer. Mann. Immer schlimmer. Und ich muss sagen, heuer beim Rückspiel der Relegation habe ich geweint. Ich habe geweint. Ich war im Stadion mit ein paar Freunden. Wir haben einen super Tag gehabt. Es war alles vorbereitet. Und es war ein ganz tiefer Stich ins Herz. Und da habe ich gemerkt, das ist ganz schön ganz schön tief. Mhm. Und auf dem Ort ist eine Frage. Ich glaube, mir ruft keiner an. Ich glaube, ich werde den Anruf nicht bekommen. Und es ist auch gut so, weil ich glaube, es gibt, ich bin kein Fußballexperte, ich bin Fußballfan, das ist eine Leidenschaft. Aber klar, ich meine, ich habe einen sehr guten Draht, muss ich sagen, zum Jonas Bolt. Und Tim Walter, der Trainer, ist ein Freund von mir. Ja, genauso wie der Tobi Schweinsteiger, der auch schon in Hamburg war. Von daher weiß ich schon, was tagesaktuell, sage ich mal, dort läuft. Und man tauscht sich auch aus. Ja, also gerade jetzt über die Corona-Zeit hat man sich immer wieder mehr austauscht. Wie macht ihr das, wie macht ihr da? Aber ich glaube, ein HSV soll einen Fußballexperten managen. Und ich mache das, was ich, glaube ich, ganz gut kann. Und dann passt es also. Und eins möchte ich auch noch sagen, heuer steigen wir auf.
Das denken sich andere Münchner Vereine auch.
Ja, wollte gerade sagen. Also man muss so Leidenschaften nicht loswerden. Der Flo und ich haben, ich glaube, wir haben es noch nicht versucht, aber ich glaube, wir werden den Löwen im Herz auch nie loswerden.
Nein.
Muss ja auch nicht sein. Wir sind ja da auch.
Ist ja übrigens meine zweite Leidenschaft.
Das hätte jetzt an deiner Stelle auch gesagt.
Ist ja so.
Aber jetzt sind wir ganz spontan, kommen wir nach einer Stunde 30, glaube ich, ungefähr, kommen wir jetzt wirklich.
Der möchte schon gehen, oder was?
Nein, nein, wir gehen jetzt in die zweite Hälfte. Nein, wir gehen jetzt tatsächlich ins Hier und Jetzt, weil du hast ganz viele Anrufe natürlich getätigt. Die Saison 2022-23 wirft jetzt ihre Schatten voraus. Und du hast viel telefoniert und auf dem Papier stehen 5 externe Neuzugänge für den EHC Red Bull München. Wir nennen sie nochmal Matthias Niederberger, Andi Eder, Chris D'Souza, Ryan McKiernan und Veit Oswald, ganz frisch dazugekommen. Mich würde mal interessieren, bei jedem dieser Spieler ist natürlich ein Gedanke dahinter, wo er denn als Puzzlestück eingesetzt werden soll. Kannst uns mal einen Blick auf dieses Puzzle geben? Und wie vielleicht auch das ein oder andere Gespräch gelaufen ist, weil man, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, jeder dieser Namen, und ich gucke jetzt mal in nickende Packmas Podcast Kollegen Gesichter, jeder Transfer ist ein Ausrufezeichen.
Ja, also das, glaube ich, kann man jetzt auch vorwegnehmen. Ich habe es, glaube ich, auch gestern oder vorgestern in die Gruppe geschrieben. Dieses Jahr machen sie wirklich eine richtig gute Arbeit bei den Neuverpflichtungen. Es ist immer oberstes Regal und es gibt tatsächlich nichts zum Schimpfen.
War die Vergangenheit auch nicht, aber das ist ein Christen, weil ich habe da nämlich ja andere Dinge dahinter, hinter den Spielern, die wir jetzt holen.
Jetzt lass mal den Winkel mal losgaloppieren.
Also, weil du sagst Puzzle. Ja. So ein Puzzle ist ja nie fertig. Man sagt immer Kaderplanung, Planung ja, aber Planung ist nie zu Ende. Ja, also ich bin ja zum Beispiel mein größter Kritiker. Ich stehe oft in der Früh auf, schaue mir das Kaderplanung an, und denkt mir, kann man da noch was machen, da noch was machen. Das hört nie auf. Ja, oder Verein XY verpflichtet Spieler so und so. Würde vielleicht auch gut zu uns. Also das hört ja nie auf. Ja, heuer war es so, ich habe es vorhin gesagt, die Saison, finde ich, auch wenn es zwischendurch im Dezember mal ziemlich gehakt hat, aber hat auch verschiedene Gründe gehabt. Es war einfach halt meine Top-Saison. Wir haben einen so tollen Kern an Spielern beieinander. Einen Charakter. Das ist ja immer, sagt ja jeder immer, das Beste ist immer, wenn du am 1. August die Eishockey-News liest, hat ja jeder einen super Charakter in der Mannschaft und alles ist super. Ja? Ich kann behaupten, wir hatten letztes Jahr wirklich einen Charakter in der Mannschaft, der außerordentlich war. Von A bis Z. Und wir haben aber nicht unser Ziel erreicht. Wir sind nicht Meister geworden. Und da musst du sagen, okay, es war vieles sehr, sehr gut, aber in der Spitze hat es nicht gereicht. So, was verändern wir jetzt? Ist ja auch nicht so einfach. Also du willst ja nicht zu viel vom Kuchen wegschneiden, aber du musst schon die Erdbeeren draufsetzen, dass es nächstes Mal auch die Kirsche auf der Torte gibt. Ja? Matthias war früh klar. Ja, haben uns früh drum bemüht, ja, und muss ich
danke
sagen,
schön.
Ist auch schön, aber ja. Habe ich auch schon andere Stimmen gehört, ja, also was mich dann auch gewundert hat, aber ich glaube, er hat uns im Finale belehrt, warum wir ihn geholt haben, und ich glaube auch, wenn jeder redet eigentlich auch immer nur über das Finale, aber jetzt könnt ihr euch erinnern an das Spiel, das wir daheim 3-2 verloren haben,
Oh ja.
Das war in meinen Augen die beste Torwartleistung, die ich je gesehen habe.
Das war am Ende der Saison, wenn man zurückgeht, auch mein Punkt, warum wir nicht Tabellenführer waren. Das war genau dieses eine Spiel, weil hätte man das gewonnen.
Und da warst du 40 Minuten lang die bessere Mannschaft.
Und das war das war nicht nur knapp die bessere Mannschaft, sondern
das war ja Geisterspiel. Ja. Und ich bin mit dem Philipp da in der Ecke gestanden und Ding. Und irgendwann habe ich gesagt, das gibt's ja nicht. Also das ist ja nicht mehr normal. Das ist ja, wir waren 3-0 hinten und hätten aber 6-3 führen müssen. Und das war Ding. Und da, das war der Moment, wo ich ihn angeschaut habe und habe Philipp angeschaut und gesagt, Philipp, ich glaube, jetzt haben wir schon früh richtig gemacht. Ja. Also Matthias war früh klar, wie gesagt, dann so ein, ist immer wichtig. Ja, also möchte auch da nochmal ganz kurz sagen, wir haben mit dem Danny nach wie vor einen top-deutschen Torhüter. Und ich glaube, dass es ein spannendes Rennen wird. Ja, beide werden sich auf Augenhöhe begegnen. Also sind wir da, glaube ich, mal gut aufgestellt. Ganz kurz noch ein Satz zum Henrik. Henrik haben wir dann später verpflichtet. Finde ich, hat seine Sache in Englisch sagen, he is overachieved. Ja, wir hatten zwei, drei andere. Da war zum Beispiel ein ganz hoher NHL-Name dabei, der aber bis dahin auch nicht gespielt hat und mir dann die ganze Umstellung, der hatte drei Kinder und dann war mir das einfach alles zu viel, weil wir dachten, wenn der jetzt kommt und bis der das erste Mal in Europa und bis die Kinder, dann bis das alles passt, ist vielleicht Saison vorbei. Ja? Und bin dann die sichere Karte Henrik gegangen in dem Fall, weil der halt in Europa war, schnell abrufbar. Was der geleistet hat, überragend, aber ich glaube, wir haben uns auf der Position mit Sicherheit nicht verschlechtert. Dann ging es weiter. Dann haben wir uns einmal, die anderen Verpflichtungen wurden wirklich dann auch alle erst später getätigt, weil wir einfach immer auch unter dem Ding sind, wir wollen sehen, was kann die Mannschaft erreichen. Weil manchmal kommst du ja an den Punkt, jetzt wärst Meister, spielst du überragend die Playoff und musst 5 Spieler auswechseln, weil du vorher schon vielleicht Dinge gemacht hast, die dir jetzt im Weg stehen. Ja, und dann hast du einen, der in die Playoffs auch overperformed hat und plötzlich musst du ihn wegschicken. Ja. Und das wollten wir nicht machen, sondern wir haben gesagt, okay, wir lassen uns die Zeit, wir haben einen guten Kader zusammen, was können wir dazusetzen? Ja? Dann mit dem Andi zum Beispiel war es so, mit dem Andi waren wir immer im engen Kontakt. Ich wusste, dass der Andi jederzeit gerne zurückkommt. Wir haben uns dann irgendwann entschieden, dass wir zum Beispiel Frank abgeben. Freut mich zum Beispiel riesig, dass der Frank in Berlin nochmal bei einem Topclub spielen kann. Wir wollten
Werbung für Folge 99, Abschiedsinterview mit Frank Maurer.
Wir wollten auf der Position ein bisschen jünger werden. Glaube ich, haben wir mit Andi einen Top-Mann dafür bekommen, der in Straubing in den letzten 2 Jahren gezeigt hat, dass er Top-Spieler sein kann in der Liga. Dann haben wir gesagt, okay, was war vielleicht so eine Mittelstürmerposition? Ich finde, Patrick Hager hat überragende Playoffs gespielt. War vielleicht sogar der Playoff-MVP. In der Mannschaft mit Smith und Street hast du 2 Hochkaräter, aber ich glaube, die Mittelstürmerposition ist da, wo das Spiel erstens mal beim Bulli anfängt und dann auch oft eine entscheidende Stelle wird. Und da muss ich sagen, ist mir da einer einfach im Gedächtnis geblieben, der ein paar Checks gefahren hat, was mich selber auf der Tribüne geschüttelt hat und einfach eine Puck-Kontrolle gehabt hat, die ich in unserer Liga selten vorher gesehen habe. Und als der auf dem Markt war, um den wir uns übrigens auch schon mal früher bemüht haben, weil es heißt immer, andere Clubs machen das Scouting für uns. Wir hätten ihn zum Beispiel letztes Jahr beinahe nach Salzburg geholt. Ja, er ist dann nach Schweden gegangen. Er war immer auf unserem Tableau. Wo wir Chris D'Souza dann haben richtige Chance bekommen, um ihn zu bekommen, haben wir natürlich zugegriffen. Ich glaube, dass das einer mal so ein Puzzlestück ist, die uns ein bisschen physischer macht. Ja, weil, wie gesagt, ich habe ein paar Checks im Hinterkopf, wo es richtig gerattert hat und auch spielerisch uns auch nochmal, wenn jetzt zum Beispiel einer ausfallen würde in der höheren Ebene, dass der sofort anfängt, was bei ihm ein oder zukommt, der kann Mittelstürmer und Außenstürmer spielen. Ja, also war das schon mal für uns nochmal ein ganz wichtiges Puzzlestück. Okay. Beim Fight zum Beispiel war es jetzt so, ich habe es vorhin ja gesagt, normalerweise nicht unser Gusto, dass wir junge Spieler von außen holen. Beim Veit war es so, der hat die DNL letztes Jahr dominiert, war Topscorer in der DNL. Bei dem war es die Frage, Nordamerika oder Red Bull. Und er wollte zum Beispiel unbedingt zu uns. Das heißt jetzt zum Beispiel auch nicht, dass der nächstes Jahr fest im Kader in München ist. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, wo er spielen könnte. Und wir wollen ihn einfach bei uns auch noch wachsen haben. Und mit Ryan jetzt zum Schluss, das war so eine Geschichte. Ich glaube, mit Zach Redmond haben wir jemanden, der sucht seinesgleichen in der Liga. Aber es ist halt auch immer so eine Sache. Wenn es jetzt beim Zach mal nicht so läuft, dann wird es halt schon schwierig, weil er halt schon einen unheimlichen Fixpunkt, vor allem auch im Powerplay, nimmt. Und als der Ryan auf den Markt gekommen ist, habe ich mir da dran erinnert, wie unangenehm der Typ war, gegen ihn zu spielen. Und trotzdem aber auch offensiv seine Assets gehabt hat, war zum Beispiel ja die Saison zuvor MVP in die Playoffs bei Berlin. Dann haben wir gesagt, okay, eigentlich waren wir hinten ja von der numerischen Anzahl schon gut aufgestellt, aber haben wir gesagt, okay, wenn wir so eine noch kriegen können, dann werden wir das ja machen. Und der, auch da muss ich sagen, der Ryan hat mehrere Angebote gehabt aus der Liga und wir haben von Anfang an das Gefühl gehabt, der wollte unbedingt zu uns. Und das sei zum Beispiel ein super Typ, der 4 Sprachen spricht, der sich mit was identifiziert. Und er hat zu mir gesagt, I always wanted to wear this Red Bull Helmet. Also mit dieser, und das, diese, einfach auch schon gleich committed. Mhm. Ja, und dadurch glaube ich, dass wir uns auf jeden Fall, wie gesagt, allen, die jetzt vielleicht weichen müssen, die haben alle ihren Job gemacht. Mhm. Aber ich glaube, wir haben uns schon punktuell auf dem Papier, ist ja immer nur das eine, verbessert.
Heißt es, Kaderplanung abgeschlossen, zumindest mal geht man mit diesem Kader in die ersten Champions League-Spieler?
Das ist einmal so, wie ich es vorhin gesagt habe, das Puzzle ist nie fertig, ich will es nie ausschließen. Ja? Zum Beispiel auch der eine oder andere, der jetzt im Kader steht, muss sich strecken. Ist zum Beispiel auch committed intern, braucht man mehr, sonst gibt es Probleme. Und ich sage immer zum Beispiel, es wird nie ein einzelner Spieler über irgendwas anderem stehen. Sondern es ist immer wichtig, dass die Leistung stimmt, dass das Puzzle stimmt. Und dann, glaube ich, können wir gut bestimmen. Aber um der Frage zu beantworten, wenn jetzt nichts Außerordentliches mehr passieren sollte, ist die Kaderplanung fast abgeschlossen.
Nee, es kommen jetzt noch, es kommt ja noch ein Draft, es kommen ja noch die Verhandlungen in der NHL. Muss man mal schauen, was da so übrig bleibt. Aber was mir gefällt an der Kaderplanung, das ist jetzt so halb Frage, halb Ding. Jetzt hast du die letzten Jahre Vollspieler dazugeholt, von denen man immer gehört hat, ja, ich bin ein guter Spieler, aber die Meisterschaft geht mir noch ab. Und Red Bull ist ein guter Club, um die Meisterschaft noch zu holen. Also viele Wannabes, sage ich einmal. Und wenn man sich jetzt anschaut, Andy Eder, dreimal Meister mit uns, Ryan McKiernan, glaube ich, nicht nur in Berlin, da hat er einen Rögle.
Champions League gewonnen.
Also der hat, und nicht nur die Champions League gewonnen, sondern der hatte da einen ganz großen Anteil. Also
das auch Meister mit Wien schon.
Also. Ja, und mit Wien. Und Matthias Niederberger, dass wir jetzt wirklich Spieler mit, dass du wieder geschaut hast. Das sind jetzt Spieler, die nicht nur sagen, dass die Meisterschaft gewinnen wollen, sondern die alles haben, um das auch zu tun.
Ja, die wissen, wie es geht.
Genau, die wissen einfach, wie es geht.
Das ist ein sehr guter Punkt. Ja. Also es ist klar, es wird immer wieder mal den einen oder anderen, sage ich mal, Unvollendeten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geben, aus verschiedensten Gründen, der dann, sage ich mal, zu einem Team geht, das Meister werden kann. Und sicherlich vielleicht noch hungriger ist. Jetzt nehmen wir mal einen Ryan Borg zum Beispiel. Der ist in seinem letzten Spiel in der NHL, nach zig Jahren, hat er den Stanley Cup gewonnen. Und war aber wahrscheinlich der beste Verteidiger, den es je in der NHL gegeben hat. Ja? Also die wird es auch immer wieder mal geben. Aber klar, dieses Gen, Meister schon mal geworden zu sein, das ist was du nicht kaufen kannst. Das kannst du nicht lernen, sondern das musst du erleben. Ja. Und wenn du halt x Spieler drin hast, die das schon mal, sag ich mal, erlebt haben, dann die wissen, wie es geht. Und sowas kannst du, das musst du erleben. Mhm. Ich meine 16, 17, 18. Klar, in 18 haben wir noch mal eine Ehrenrunde drin müssen bis zu Spiel 7. Aber ich sage euch eins, diese Kabine, die waren, die sind, der Kiesel Coin ist dann aufgeschaut und gesagt, ey, nach Bremerhaven fahre ich nicht mehr, wir gewinnen das heute, weil sonst waren wir 3-0 hinten oder was, dann haben wir das Spiel gewonnen. Und so ist es weitergegangen. Oder gegen Mannheim hat er auch gesagt, da waren so Typen drin, die gesagt haben, hey, ich habe jetzt keine Zeit mehr, wir machen das jetzt hier fertig. Ja, dieses Selbstverständnis. Ich meine, erinnert euch mal, was hatten wir Spiele, wo wir 3-0, 4-0 hinten waren und du hast aber trotzdem gewusst, so, jetzt geht's irgendwann los.
Bei der Kragenplatz.
Ja, und weil sie halt einfach, weil sie einfach gewusst haben, wir sind so gut, wir gewinnen das.
Aber genau das ist was, das muss ich jetzt mal aufgreifen, was von außen betrachtet jetzt so die letzten Jahre tatsächlich ein bisschen gefehlt hat. Das mag jetzt
ein äußerer Eindruck,
der...
Aber jetzt gehen wir mal zurück, weil du das gerade so sagst. Ja. So, 16, 17, 18 Meister. 19 Finale, Mannheim zu Recht Meister geworden. Dann 19, 20 Liga dominiert. Vom zweiten Spieltag an dominiert.
Ja.
Playoffs ausgefallen, nicht gespielt. Das war zum Beispiel wieder so, ja, wo ich gesagt habe, da kann keiner was wollen, wir werden Meister.
Da waren wir uns ja alle einig.
Da kann also kommen, was will. So, ja, ja. Dann sage ich mir, ein Jahr Betriebsunfall. Aber selbst wenn man jetzt mal diesen Magenta Cup nimmt, da war es eigentlich auch wieder genauso. Da haben wir gesagt, so, Jungs, jetzt schalten wir mal hoch. Da haben wir zum Beispiel, da waren wir gegen Berlin 2-0 hinten nach dem zweiten Drittel. Da hast du in der Kabine gemerkt und gesagt, okay, Jungs, nächster Gang einschalten. Spiel 3-2 gewonnen. In Mannheim gewonnen, da haben wir gegen Mannheim gewonnen. Da, oder in Bremerhaven Finale auch. Ich glaube, wir waren 4-1 hinten oder was? Und dann stehen auch wieder ein paar auf und so, jetzt müssen wir dingen, weil schaut's mir dann auf. Das ist nicht verloren gegangen, aber wir hatten vielleicht, wie du richtig gesagt hast, nicht mehr die numerische Anzahl an Jungs, die gesagt haben, kein Problem, habe ich schon erlebt. Kriegen wir hin.
Eine Nachfrage zu Hendrik Haukeland. Das wurde ja auch viel diskutiert. Wie sieht das Torhüter-Duo denn aus, das EHC, in der neuen Saison? Wir haben auch die Frage bekommen, wie hat sich denn die Situation mit Hendrik Haukeland gestaltet? Ich gehe davon aus, der Vertrag ist ausgelaufen. Hat man nochmal überlegt, mit ihm zu verlängern? Wie war die Situation? Vielleicht können wir das einmal aufklären.
Also das Torhüter-Duo in der nächsten Saison ist Niederberger aus dem Birken. Ja? Und der Hendrik hatte einen Vertrag bis Saisonende. Ja, und wie das bei allen Spielern ist, dann gibt es ein Saisonabschlussgespräch und da war halt klar, dass die zwei Positionen besetzt sind und wenn uns jetzt nicht noch einer von den beiden aus irgendeinem anderen Grund verlässt, dann ist die Reise auch bei uns dann, sage ich mal, beendet. Aber wie gesagt, das hat ja nichts damit zu tun, dass der Hendrik seine Leistung nicht gebracht hat. Im Gegenteil, sondern wie ich es ja vorhin erklärt habe, wir haben den Matthias schon ziemlich früh verpflichtet. Und dann ist das halt auch so. Nochmal, Hendrik, Chapeau. Alle lieben ihn. Die ganze Organisation hat er verzaubert, muss ich sagen. Nicht nur durch seine Zirkuskunststücke nach dem Spiel, sondern einfach, wie er gespielt hat. Und wir wünschen ihm nur das Allerbeste. Und ich will dir auch hier sagen, ich will es nicht ausschließen, dass der irgendwann nochmal unser Trikot trägt. Das will ich absolut nicht ausschließen, weil auch da muss ich sagen, ist, glaube ich, immer wichtig, wie man auseinandergeht.
Ja.
Und er hat die Vordertür benutzt und nicht die Hintertür. Und da muss ich sagen, er ist in einem guten Alter. Also ich will das absolut überhaupt nicht ausschließen. Und ich finde auch das, was er jetzt macht, ist gut. Ja, Düsseldorf wird nächstes Jahr sehr gute Mannschaft haben. Er spielt an einem guten Standort. Und muss man auch wieder Niki Hüttenmond sagen, Chapeau, wieder einen guten Deal gemacht. Für ihn alles richtig.
Hat er auf uns gehört, der Herr Mond, gell?
Ja, ich meine, Düsseldorf ist ja eh schon sehr Red Bull-lastig. Aber andere Frage, ich frage jetzt mal ganz explizit für einen Freund.
Hast du jetzt, den? Hast jetzt du Freund?
Ein paar wenige, aber manche. Warum sehen wir eigentlich so einen Publikumsliebling wie Kalle Kossela?
Alter! Ich hatte ihn so schön verdrängt.
Nein, ich muss für einen Freund immer mal wieder.
Also Kalle ist ja auch so ein Thema gewesen. Kalle haben wir damals bekommen, ausgeliehen aus Toronto. Ja, hat eine super Saison gespielt. Es sind sehr viele Tränen geflossen an dem Abend. Eine ganz kurze Anekdote dazu noch. Ich kriege an einem Donnerstagabend den Anruf aus Toronto, dass er zurück muss, weil die Marlies jetzt ihren Spielbetrieb aufnehmen. Wir haben am Freitag dann noch ein Heimspiel gehabt. Ich glaube sogar gegen Ingolstadt oder Schwenningen oder was auch immer. Auf jeden Fall, die Marlies wollten unbedingt, dass er nicht mehr spielt, weil es eine gewisse Verletzungsgefahr auch gegeben hat. Habe ich verstanden, hätte ich akzeptiert, weil ich meine, ja, ist ja klar. Bin auf dem Weg von Salzburg nach München auf der 8, kriege einen Anruf von Kalle und sagt, ja, ob sich die Marlies bei mir schon gemeldet haben. So, ja, tut mir brutal leid und war eine super Zeit und vielen Dank für das. Und ich gesagt, ja, aber ich spiele morgen. Und er hat gesagt, du Kalle, das kann ich nicht entscheiden. Das musst du mit dem Marlies machen. Und sagt er, das mache ich, spiele morgen. Ich will mich hier verabschieden und ich spiele morgen. Ich will meine Teammates nicht hängen lassen. Hat das Spiel gespielt. Wir haben es bis dahin geheim gehalten. Haben es dann in der Kabine gesagt. Der Junge hat geheult wie ein Schlosshund. Auch andere Ryan-Kollegen, zum Beispiel der Kollege, der in Folge 99 bei euch war, sind wirklich viele Tränen geflossen. Und dann ist er rüber, dann ist er letzter nach Hause gegangen, war auch eine bisschen familiäre Entscheidung, die sind Eltern geworden, die beiden. Und ja, dann ist er nach Rapperswil und wir haben uns schon auch mit ihm ausgetauscht, aber er meint, dass mit Vexio jetzt das einfach nochmal eine andere Lösung ist, ist auch näher zu Hause. Aber auch da will ich es nicht ausschließen, weil da einfach ein sehr, sehr, sehr guter Kontakt noch besteht und schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt.
Sag doch, guter Junge.
Und da grinst der Egel, das hat aber auch vollkommen recht. Bevor wir so ein bisschen den weiten Blick in die Zukunft machen, du hast gesagt, ich glaube bei den Kollegen von Magenta Sport, nächste Saison muss es unbedingt wieder soweit sein, ist klar, Meisterschaft 2023 ist das große Ziel. Es wäre ja dann auch die letzte Meisterschaft am alten Oberwiesenfeld. Und da schlagen wir jetzt die Brücke rüber. Im nächsten Jahr wird der Umzug kommen. Du bist natürlich nicht zuständig für den Bau des SAP-Gartens, aber du hast diesen sportlichen Blick drauf. Und deswegen würde mich mal interessieren, durch die Brille eines alten Keepers und jetzt auch eines Sportmanagers, was sind so die Wunschvorstellungen vom SAP-Garten, sei es räumlich, sei es organisatorisch, sei es als Statement? Lass uns mal so ein bisschen in deine Vision eintauchen.
Ja, ich glaube, das ist ganz einfach. Also das wird das ganze Projekt auf eine andere Stufe heben. Ja, also ich meine, ich habe es vorhin ja schon mal anklingen lassen. Bis jetzt haben wir eine Eisfläche, dann haben wir vier. Und ich glaube, das wird, aber ob das räumlich ist, ob das wird alles auf ein für uns Münchner unbekanntes Level heben. Und die Vorfreude ist riesig. Ich meine, ich laufe oft dran vorbei. Du, habe ich auch gehört. Wirst zumindest immer wieder mal gesehen. Das ist, wenn du da oben schaust, wie das auch, sagen wir jetzt, halt Woche für Woche wächst. Die Vorfreude, die ist unglaublich. Und ich glaube einfach, der ganze Eishockey-Standort München wird davon profitieren. Das ganze Eishockey-Land Bayern wird davon profitieren. Und das ganze Eishockey-Land Deutschland wird davon profitieren.
Also, wo du sagst, das ist für mich so eine Frage. Da haben wir dann drei zusätzliche Eisflächen. Wer nutzt die?
Ja, das wird der ganze Eissport in München nutzen.
Also der EHC, ich stelle es jetzt mal in den Raum, der EHC e.V.
Und seine Nachwuchsmannschaft. Der Nachwuchs. Ich meine, beim Nachwuchs ist es ja jetzt auch schon, dass wir mit dem Niki jeder jemanden haben, der bei uns ist, aber sagen wir, für den Nachwuchs abgestellt ist. Irgendwann werden wir uns da auch noch mehr einbringen. Aber das ist zum Beispiel jetzt auch das Thema, weil jeder sagt, ja, warum macht es das nicht jetzt schon? Jetzt ist die Infrastruktur ja so, wie sie ist. Wir können ja jetzt nichts ändern und es läuft super. Warum sollen wir da jetzt was ändern? Aber in dem Moment, wo die natürlich auch, die gehen ja drei Stufen höher. Die gehen ja nicht eine Stufe höher, die gehen ja drei Stufen höher. In dem Moment werden wir natürlich auch noch mehr Manpower, noch mehr Unterstützung in das ganze Projekt Nachwuchs mit einbringen.
Es heißt zusätzlich zur Akademie dann auf Sicht eine DNL-Nachwuchsmannschaft aus München.
Unbedingt. Also ja. Ich sage mal, eins ist, und da möchte ich einmal ganz klar das singen. Die Akademie wird die Akademie bleiben. Aber München für München. Also wir haben ja jetzt schon so viele Kinder. Und ich glaube, auch das ist nicht an den Haaren herbeigezogen, wenn ich sage, wenn man mit der neuen Infrastruktur, kann sein, dass wir das Doppelte haben. Und wir wollen dann auch nicht mit dem Bus nach Füssen, Garmisch, Tölz, Rosenheim fahren und die Burschen abholen, sondern wir wollen die Münchner für München. Sicher wird immer wieder mal der ein oder andere auch zu uns kommen, aber wir werden nicht aktiv rausfahren und denen die Kinder wegnehmen, sondern wir wollen ein Schneepflug fürs bayerische Eishockey sein. Und der Niki Hede zum Beispiel mit seinem Team soll dann die Vereine, die um uns rum sind, mit unterstützen. Wir wollen eine Philosophie zusammen. Wir wollen vielleicht einen gemeinsamen Gameplan zusammen. Wir wollen einfach das bayerische Eishockey auch da weiterentwickeln. Aber ich kann das jetzt auch so sagen. Wir wollen keinem irgendwas wegnehmen. Und ich will es aber trotzdem nicht ausschließen, dass der ein oder andere Bursch sagt, du, ich bin jetzt mit der Schule fertig, ihr Ding, bei mir daheim komme ich nicht weiter, ich komme jetzt zu euch. Ja, aber wir werden nicht aktiv rausfahren und die Jungs holen. Und ich sage jetzt mal, die anderen Top-Talente aus Deutschland, Österreich, Skandinavien, die sollen weiter in der Akademie sein, weil dafür haben wir die ja auch. Ja, und wir haben in München, wie gesagt, genügend Kinder, um Münchner für München zu entwickeln.
Also ein regionales Produkt. Richtig. In einer regionalen Halle mit einheimischen Kindern.
Genau.
Und da vielleicht noch der Hinweis, der ein oder andere hat es bestimmt auf diesen Baustellenfotos gesehen, eine dieser Trainingshallen wird eine Tribüne bekommen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass, wenn dort dann DNL-Spiele beispielsweise sind,
richtig,
da kann man jederzeit hingehen.
Richtig.
Das ist doch auch ein wichtiges Signal.
Das ist ja, sagen wir, nicht nur bei der DNL, sondern auch bei den anderen Altersgruppen wollen ja mal die Eltern zuschauen oder Ding. Also da musst du ein gewisses Zuschauervolumen auch haben. Oder wir müssen ja nicht ausschließen, dass mal ein Vorbereitungsspiel von den Profis in der Halle stattfindet oder was auch immer. Ja.
Mhm. Erinnert mich jetzt zum ersten Gedanke, den ich habe. In Barcelona gab es das kleine Stadion, davor gab es Trainingsgelände und da hinten das große. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt ein 11-jähriger Münchner spielt beim EHC e.V., darf dann in dieser kleinen Halle spielen, dann habe ich doch den Drang schon, ich möchte da in diese große Halle rüber.
Das ist die Wunschvorstellung. Ja? Also auch die Kleinen sollen sehen, was die Großen machen.
Wir freuen uns auch auf den SAP-Garten. Ein Gedanke, der natürlich auch immer wieder aufkommt, das ist natürlich auch eine neue Zuschauerdimension. Wir haben es auch schon mal angesprochen. Es gibt ganz neue Möglichkeiten, weil das große Problem der alten Olympia-Eishalle, die können wir ja auch hier nochmal darlegen, ist die vergleichsweise geringe Anzahl an Sitzplätzen. Und ich sage mal, 2/3 des Fanlebens findet auf einem Sitzplatz statt. Das wird sich ändern, aber auch diese große Halle muss gefüllt werden. Was macht dich denn, oder was stimmt dich denn optimistisch, dass das gelingen wird? Weil man muss schon sagen, es gibt gewisse Sorgen, aber natürlich wird es auch erstmal einen Arena-Tourismus geben, aber der muss natürlich unterfüttert werden.
Nein, da müssen mehrere Bausteine aufeinander stehen. Ich meine, für mich immer das Wichtigste ist Sportliche. Ja, und dann muss halt alles außenrum auch passen. Aber wir waren ja vorhin einmal in der Olympiahalle in 2010 in unserem Gespräch. Klar, das war ein Spiel, aber da hat man schon gesehen, was möglich ist. Und ich glaube, dass das Eishockeyland Bayern so eine Arena sehr, sehr, sehr gut verträgt. Und man hört es ja auch immer wieder. Und ich meine, wir haben ja nicht nur 2010 in der Olympiahalle gespielt, wir haben ja unsere Hockey-Halleluja-Spiele bestritten. Waren auch sehr, sehr, sehr gut besucht, sage ich jetzt mal. Und ich bin da absolut, absolut optimistisch. Ja, klar, man muss, also nichts kommt von. Also wird keiner mit dem Finger schnipsen und dann wird es passieren. Aber ich glaube, dass wir da die richtigen Leute dafür haben und die richtigen Knöpfe drücken. Und dann wird der Eishockey-Standort München auch in dieser Weise aufs nächste Level wachsen.
in der Hinsicht ganz, ganz interessant. Dann sind wir ja in dieser Nachwuchsförderstruktur. Das ist, glaube ich, jetzt dann, da biegen wir jetzt auf die Zielgerade ein, dieses Rekordpodcast Nummer 100 bei Packmas hier aus dem Herrschaftszeiten im Paulaner im Tal. Wir haben den EHC Red Bull München, wir haben den EC Red Bull Salzburg, wir haben den SC Rissersee als Kooperationspartner in der Oberliga, wir haben langfristig den EHC München e.V. plus eine DEL-Mannschaft und aber jetzt auch ganz frisch in diesem Jahr, kitzeln wir mal raus, einen DEL-2-Partner und die Spatzen pfeifen es ja ein bisschen von den Dächern, dass es der ESV Kaufbeuren sein wird. Das ist eine Struktur eines Nachwuchses oder eines Förderprogramms, möchte ich es jetzt fast nennen, und das auch mit Blick zum Beispiel auf einen Veit Oswald, die ihresgleichen sucht. Kannst du uns mal da noch vielleicht die Wunschvorstellung des Zusammenspiels nochmal darlegen?
Jetzt hast du vor allem die Red Bull Juniors vergessen.
Entschuldigung, es tut mir leid.
die in der Alps Hockey League spielen. Für uns ist wichtig, dass wir für jeden Spieler das richtige Treppchen haben, wo er sich weiterentwickeln kann. Ja, und es wird ein DL2-Club dazukommen, das kann ich hier sagen. Das ist aber nicht deswegen, weil es in Garmisch schlecht läuft, sondern auch damals, also in Garmisch zum Beispiel, hatte jetzt einen ziemlich guten und großen Kader auch. Und ich kann vom Kooperationspartner nicht immer verlangen, dass er sagt, okay, du musst mir aber jetzt 4 Plätze offen halten. Ja? Und am Ende kann ich mir aber nur 2 Spieler schicken, weil die anderen 2 selber brauchen hin und her. Das ist ja für den auch immer schwer zu planen. Und wir haben auch vor allem auch jemanden gesucht, sagen wir, DL2 ist halt nochmal eine Stufe höher. Und wir wollen halt einfach immer, wenn jetzt ein Spieler bei uns am Wochenende nicht im Kader steht in München, dass er die bestmöglichste Spielform hat, wo er sich weiterentwickeln kann und uns dann auch wieder hilft, wenn wir ihn brauchen. Und ich glaube, das ist auch, da beneiden uns 13 andere DL-Clubs drum, 14. Und sind wir auch froh, dass wir das haben. Aber auch das muss natürlich gelebt und gefördert werden.
Und jetzt ein finaler Blick, weil München ja mittlerweile nicht nur, oder was heißt mittlerweile, seit einigen Jahren ja auch Richtung europäische Krone schielt. Du hältst ja einen Rekord, und zwar dem des ältesten je lizenzierten Torwarts in der Champions Hockey League mit der Rückennummer 39. Einer seinerzeit am 15. Oktober 2019 war das in Feuerstadt der Fall. Ist es auch ein Rekord, den man sich nicht mal nebenbei so auf die Fahne schreiben darf? Kurze Zwischenfrage. Wie viel Angst hattest du, dass du wirklich aufs Eis musst?
Also das erste Mal zu sagen, ist etwas, auf das ich überhaupt nicht stolz bin, weil das, das braucht kein Mensch. Ja? Zu deiner Frage. Das Spiel hätte nicht mehr lang stattgefunden, wenn das passiert wäre, weil ich hätte es hingebracht, dass das Spiel abgebrochen wird. Das kann ich da garantieren, weil das hätte kein Mensch braucht. Was man dazu sagen muss, ich hatte ja damals noch 14 Schrauben in meinem Sprunggelenk. Ich habe es ja vorher Sprunggelenk gebrochen. Und bei meinem Kurzeinsatz, beim Warm-up, sind dann eine 2 Schrauben abgebrochen. Das hat man aber erst gesehen, dann, wo man die Schrauben wieder rausgemacht hat. Und das war eine Geschichte, die kein Mensch braucht. Und ich glaube, dass das auch dann bei der CHL für ein bisschen Umdenken angesetzt hat, weil das war ja eigentlich eine Farce. Aber wir haben das halt gemacht, weil wir sonst hätten nicht spielen können. Sonst hätten wir wieder heimfliegen müssen, ohne zu spielen. Und das ist aber was kein Mensch braucht.
Nie war ein Backup glücklicher, dass er nicht spielt.
Also gewisse Kameraeinblendungen, ja. Als du die Cap aufhattest und das Trikot. Ich habe durchaus gewisse Sorgenfalten gesehen. Um Gottes Willen, lass das jetzt nicht wahr werden, dass ich da raus muss.
Hey, du bist ja als Manager dann doch am längeren Hebel. Also.
Ich verstehe.
Wir waren vom Radio auch sehr nett, weil eigentlich haben wir schon einen Sonderpin gehabt mit dem Christian. Aber wir haben uns dann entschieden, den nicht groß rauszubringen, sondern ihm nur persönlich
ein Exemplar zu geben. Hab mich sehr gefreut, war mir eine Ehre.
Eins habe ich noch daheim, also...
Ja. Nein, aber das ist zum Beispiel, das war was ja, passiert nicht oft. Ne? Der eine oder andere Spieler war völlig irritiert, weil, sag ich mal, ein JJ hat zum Beispiel gar nicht gewusst, dass ich Torwart war. Ja, also der was ist jetzt los?
Das kann ich mir vorstellen. So, und jetzt biegen wir auf die Zielgerade ein und jetzt schließt sich der Kreis. Du hast gesagt, wenn irgendwann meine Mission in München mal erfüllt sein sollte, ist die Champions League, wenn, oder anders gesagt, wäre ein Champions League-Sieg Münchens der Punkt, wo du sagst, Mission accomplished?
Mei, das glaube ich jetzt nicht. Also erstens einmal, wann die Mission beendet ist, das kann ja vielleicht nicht einmal ich beurteilen, sondern das werden ja vielleicht andere auch beurteilen. Ich für mich werde den Job machen, solange ich Spaß dran habe. Und momentan habe ich riesigen Spaß dran. Und ich werde es nie an irgendeinem Erfolg, sage ich mal, anknüpfen und zu sagen, okay, wenn wir jetzt nochmal Meister werden oder wenn wir jetzt Champions League gewinnen oder wenn es die Halle eröffnet ist und wenn wir Ding, das sind sicherlich Zwischenziele, aber ich werde für mich selber das Thema dann beenden, wenn ich glaube, dass ich die Organisation nicht mehr weiterbringen kann und werde dann hoffen, dass zumindest von dem, was über die Jahre vorher gewachsen ist, am Ende auch noch ein bisschen was übrig ist. Weil ich glaube, das ist immer das Allerwichtigste, sowohl im Leben als auch im Job. Es soll für die Nachwelt was da sein, was man geschaffen hat. Und das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste. Und wie ich es vorhin auch schon mal betont habe, also das Wichtigste in meinem Leben ist meine Familie, ohne die ich das auch nicht so machen könnte, wie ich es mache. Weil, sage ich mal, die steht komplett hinter mir. Und es ist für mich nicht nur ein Job, sondern es ist mein Leben. Und ich bin einfach, wie gesagt, jeden Tag glücklich, den ich ans Oberwiesenfeld, Salzburg oder in die Akademie fahren kann, weil wir auch einen Arbeitgeber haben, der uns wirklich alles ermöglicht, was wir in unserem Job brauchen. Und das kann man sich nicht besser vorstellen, nirgends anders.
Dann wollen wir wirklich auf die Zielgerade einbiegen. Und der Sebi hat noch eine Wunschfrage, die schmeißen wir zum Ende noch rein.
Und zwar habe ich eine Frage.
Jetzt schon wieder für einen Freund, oder?
Nein, die frage ich jetzt persönlich. Also ich frage die Frage jetzt für viele Leute rund um den EHC. Und die Frage geht jetzt an den Chef. Das F-Wort darf man jetzt nicht sagen, den Chef of everything. Das hat auch ein bisschen was Sportliches zu tun. Und es gibt, glaube ich, nur eine Antwort, die alle hören wollen, die aber noch nie offiziell getätigt worden ist. Und deswegen habe ich die auch nicht vorher aufgeschrieben und auf irgendjemand nicht das vorher hast, die wollen wir nicht beantworten, sondern du kannst ja ganz gut mit drum rumreden, wenn es sein muss.
Wir wissen die Frage übrigens auch nicht, das muss man jetzt dazu sagen.
Ja, macht es spannend, der Sebi.
Wer wird der nächste Spieler beim EHC München oder beim EHC Red Bull München sein, der die Rückennummer 13 trägt? Und wir wollen eine Antwort hören.
Die wird keiner mehr tragen.
Dankeschön.
Die Nummer wird keiner mehr tragen, dass die 13 bei uns, sage ich mal, in der sogenannten Schatztruhe landen wird, das ist klar. Und ich glaube, das hat sich auch der Spieler verdient, der die 13 getragen hat. Ja, die wird bei uns keiner mehr tragen.
Das ist, glaube ich, eine der schönsten Informationen in diesem Podcast, in diesem Jubiläumspodcast 100, die man hätte am Ende stellen können.
Jetzt muss aber ich noch was fragen.
Ja, hau raus.
Ich meine, jetzt habt ihr 100 Folgen, habt ihr jetzt gemacht. Was kommt jetzt?
Also, ich sag mal so, wir haben, also ein Wunsch ist noch, dass wir es mal schaffen, dass wir es wirklich so einen richtigen Live-Stammtisch machen. Also wirklich in einem zünftigen bayerischen Lokal ein paar Leute einladen und das wirklich dann so mit einem Abend verbinden, also dass man natürlich danach und nach auch anhören kann, aber das mal so ein bisschen als wirklich also ein bisschen als Event auch zu haben.
Mhm. Also praktisch sage ich mal, Fan-Stammtisch, so ein Fanabend, der in Art eines Podcasts übertragen wird. Oder?
Genau, dass man halt sagt, okay, passt auf, keine Ahnung, sagen wir mal einen Freitagabend, man hockt sie hin. Wir gehen jetzt zum Beispiel wie heute hier, Paulane im Tal, halt dann nicht hier im Podcast-Studio, wo ich übrigens sagen muss, ich bin begeistert, also das macht echt Spaß hier. Aber es gibt ja zum Beispiel auch hier einen Nebenraum, wo man sagt, wir haben 100 Plätze, 100 Fans können mit dabei sein und wir in diesem Rahmen zeichnen wir dann einen Podcast auf. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Zum Beispiel, ne? Also nur als Idee. Oder auch weiterhingehend in einem SAP-Garten, wo es ja auch gastronomische Möglichkeiten geben wird, dort vielleicht direkt nach einem Spiel mal aufzuzeichnen und dann vielleicht zum Beispiel einen Managing Director Sports mal frisch aus der Kabine noch dazu holen, weil er Lust hat auf einen Absacker und dann noch einmal an am Stammtisch vorbei.
Ja, das machen wir am besten nach so einem Spiel wie damals in Augsburg, als er hinter uns auf der Pressetribüne gestanden ist und nicht ganz mit dem Schiedsrichter einverstanden.
Und das machen wir natürlich in der Jackson Bar.
Also, das wären jetzt mal so die kürzeren und ein bisschen ferneren Ziele. Ansonsten sind wir tatsächlich selber gespannt, was da noch so kommt. Mhm.
Ich möchte euch, wie gesagt, wie ich anfangs schon gesagt habe, möchte ein Kompliment machen. Also ich finde, es ist wirklich ein Zugewinn. Nicht nur fürs Eishockey in München, sondern auch für unsere Sportart. Man fühlt sich immer gut informiert. Vor allem der Spaß kommt bei euch auch nicht zu spät. Und ich würde euch jetzt zwei Sachen gerne noch mitgeben. Zum einen, weil du ja gerade aufzählt hast, wo ihr gerne in Zukunft oder die nächsten Ziele als Podcast machen wollt. Ich würde euch gerne einladen, einmal in die Akademie, dass ihr dort einmal einen Podcast macht mit den Verantwortlichen dort, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Trainer, um da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Gefühl dafür zu bekommen. Und das nächste, ich würde euch gerne einladen, auf eine kleine Bergwanderung. Also Bergwanderung ist vielleicht sogar übertrieben, auf eine kleine Wanderung. Ich habe da so eine kleine Hütte in Mittenwald, wo ich herkomme, an einem See. Und ich würde euch drei, weil ich mir jetzt dachte, was bringe ich euch mit? Ist euer Geburtstag, wenn ich jetzt eine Sache mitbringe, dann kann die eine mit heimnehmen. Ich möchte was ihr alle vielleicht auch erleben könnt. Das Ziel sollte man setzen, vielleicht sogar in den nächsten 4 Wochen, weil ich sage immer, Dinge, die man nicht gleich macht, werden meistens auf die lange Bank geschoben und finden dann am Ende nie statt. Und wie gesagt, da würde ich euch gerne einladen zu einem netten Tag miteinander. Da nehmen wir noch nicht alles auf, was wir sagen. Aber das wäre ein Wunsch von mir, mit euch mal einen Tag zu verbringen. Und vielleicht können wir uns danach dann noch ganz kurz austauschen, welcher Tag am besten passen würde. Ich richte mich auch nach euch. Und dann schauen wir mal, was wir zusammenkriegen.
Das ist ein Wort, dann sagen wir herzlichen Dank, Winky. Erstmal für deine Zeit, aber auch für dieses Angebot, das wir sehr, sehr gerne annehmen. Wir wollen Danke sagen an alle, die, es soll ja Leute geben, die 100 Folgen tatsächlich gehört haben, die bisherigen 99. Das ist heute absolut der Rekord-Podcast. Wir haben nichts anderes erwartet, in jeglicher Hinsicht. Winky, vielen Dank für deine Zeit. Das ist nicht selbstverständlich. Ich sage Danke an Sebi, Gilbert und Egel. Gilbert ja heute nicht da. Aber war eine tolle Reise bis hierhin und da kommt noch einiges. Also wir haben auf alle Fälle immer noch Lust. Und abschließend auch ein Dankeschön hier ans Pollern im Tal, ans Herrschaftszeiten. Dieses Studio macht Spaß. Wir werden bestimmt nicht das letzte Mal hier gewesen sein. In diesem Sinne verbleiben wir eigentlich immer traditionell und das machen wir auch. Erstens bleibt's mental positiv, bleibt's gesundheitlich negativ und in München, und da schaue ich auch Christian Winkler ganz genau an, gilt vor allem eins und du weißt, was ich meine. Immer schön am Puck bleiben. Aber so lassen wir stehen. Bis zum nächsten Mal beim Packmas Podcast, dann bei Folge 101. Macht es gut. Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Servus.
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 Wir sind am Münchner IHC. Herzschlag weiß und blau.